Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß.
Jemand, der, ja, er hätte für den Alltag gern was. Hm? Und habe ich gesagt, ja, Volvo. Wie Volvo ist er hier, der Weiße? Und als ich ihn anguckt, sagt, ja, irgendwie ganz cool. Hm? Jetzt fährt er den Volvo und den BMW-Probe nicht so. Hm.
Und dann nimmt er den BMW. Finde ich schon ganz geil.
530 V8, klar. Super Altersauto.
Naja, das Geile ist ja, wir sind ja fast mittendrin schon. Das Geile ist halt, wenn du halt im Moment die ganzen Berichte liest darüber, dass die Schaltgetriebe aussterben bei den ganzen Baureihen, dann ist das halt eine coole Kombination, wenn du irgendwann mal erzählen kannst, und das ist, glaube ich, in 10 Jahren dann nochmal besonderer, dass du ein V8 BMW-Kombi geschaltet hast.
Ja. So. Ich, übrigens, wo wir bei dem BMW, wollen wir schon mal gerade den BMW ansprechen. Erstmal, hallo, willkommen zum Podcast.
Genau, natürlich. Heute wieder aufgenommen am Samstag, heute wieder aufgenommen, leider bei Regen.
Heute wieder alles normal. Mhm. Ja, heute ist an der Ultima-Tankstelle Porsche-Treffen, fahre ich gar nicht hin. Ach. Die Hälfte ist eh zu Hause geblieben heute bei dem Wetter, glaube ich schon. BMW 530, ne? Ich habe diese Woche mir noch mehrere Autos angeschaut und noch drei Autos mit höheren Kilometerständen. Und hadere ja so ein bisschen damit, habe ich im letzten Podcast ja auch gesagt.
Ja.
Und einer hatte jetzt
unter. Ich bin da ja entspannter unterwegs.
Ja, einer hat unter diese BMW-Anzeige geschrieben, hätte das im Podcast gehört, aber ich müsste mich vielleicht meine Denkweise ein bisschen umstellen, da die Fahrzeuge aus den Ende 80er und 90er Jahren das alles ganz locker können, wenn die top gewartet sind.
Richtig.
Und er hat dann ein Bild gepostet von seinem SEC, der wirklich fantastisch aussieht und 304.000 Kilometer gelaufen ist.
Ah, genau.
Und ja, vielleicht muss ich da zum Teil umdenken, und es ist richtig, dass diese Autos, auch dieser BMW hier mit den 228.000 Kilometern, ist ja ein sahner Zustand, also technisch, da funktioniert alles, der läuft ja gut.
Auch die Sitze halt sehen aus wie neu, ne? Also sie sehen also sehr, sehr, sehr gut.
Jetzt mal ganz ernsthaft,
ne? Dafür, dass das
der wird. Wagen, ich habe mir den mit Hardy heute Morgen hier angeguckt und die A-Klasse nochmal. Mhm. Und der BMW, die A-Klasse ist 9.000 Kilometer gelaufen, der BMW 228.000. Mhm. Und man hat jetzt nicht das Gefühl, dass man in ein viel schlechteres Auto steigt, wenn man in den BMW einsteigt.
Richtig.
Also es gibt so Details, wo du natürlich sofort siehst, dass ein Auto 9000 Kilometer gelaufen ist. Aber der BMW ist in einem Zustand, gerade auch im Innenraum, wo du sagst, boah, Hammer.
Aber das sind genau die Autos aus dieser Zeit. Also man muss halt sagen, so 124er, aber auch ein 5er BMW. Aber das gilt auch für Audis aus der Zeit. Wenn die gepflegt sind, dann siehst du denen die Laufleistung nicht an. Und bei Mercedes machen wir uns nichts vor, wir wissen es ja nun mal auch, das war ja der Grund, weshalb sie ja eben auch oftmals zum Geldverdienen gut waren, weil sie sehr gerne gedreht wurden und du konntest das an den Laufleistungen nicht sehen. Jetzt muss man eins sagen, wenn du bei deiner Denkweise bleibst, die ich total nachvollziehen kann und auch mit der Neigung zu niedrigeren Laufleistungen, dann wirst du aber einige Autos eben einfach nicht in die Garage bekommen. Weil die gibt es dann nicht. Weil klar, wenn du nochmal so ein E34 irgendwo aus der Garage ziehst, dann ist das in der Regel irgendwie ein Vierzylinder oder ein Sechszylinder von einem älteren Mann mit wenig Kilometern.
Aber ich habe diese Woche einen aus der Garage gezogen, eine Limousine in Silber,
ja?
202.000 gelaufen, im Zustand genau wie er.
Ja?
Jetzt kommt ein 525 iX Allrad.
Ja, geil.
Habe ich noch nie gesehen in meinem Leben.
Nee, doch. Also, tatsächlich.
Es gibt, glaube ich, nur, wir haben das nachgeguckt dann, in Deutschland sind noch gemeldet 39 Stück oder so.
Ja, aber Kombi oder Limousine?
Limousine.
Ja.
525 iX in Silber, Grau Velour, Sportsitze vorne, eine Alufelge, die ich noch nie gesehen habe.
Ja, ich doch, weil die haben eine andere Einpresstiefe. Die sind so ähnlich
16 erstmal, Zoll.
Aber die stehen etwas weiter nach außen, weil die haben eine komplett andere.
Und haben größere Lüftungslöcher, habe ich noch nie gesehen.
Genau, ich kenne das.
Geiles Auto.
Genau, ist die Serienfelge, ne?
Genau, so, und da habe ich da auch gesagt, 202.000 Kilometer, auch ein Ex-Schweizer Auto, Top-Zustand. Mhm. Und ich habe erst gesagt, mache ich nicht. Und ich habe so zwei. Und daneben noch ein BMW Alpina B3 Limousine, blau metallic, ein E46.
Ach ja, den sieht man auf dem einen Bild.
Genau.
Ja.
Auch in einem spitzen Zustand, 260.000 gelaufen, Rechnungen für 34.000 Euro dabei.
Ja, also 1A gewartet halt, ne?
Motor und Getriebe komplett überholt.
Oh, okay.
Ja, vom Vorbesitzer, der verstorben ist.
Okay.
Ne, so. Karosserie hatte wohl Rost. Drei Türen, vordere
Kotflügel,
Kotflügel und Haube vorne neu. Mhm. In das Auto ist ein Geld geflossen.
Ja, Wahnsinn.
So, dann habe ich mir ihn angeguckt. Gut, war natürlich keine Abnutzungsspuren, sieht top aus. Und habe auch gesagt, boah. Und bei dem gleichen Besitzer habe ich mir noch den HGP Golf angeguckt.
Ja, so. Das, da habe ich, als ich das gesehen habe, habe ich schon wieder gedacht, Alter, manchmal haust du so Dinger raus, aber ich denke, Jens, wie kommst du denn jetzt auf so ein Ding? So, und dann beschäftigst du dich damit, dann siehst du so die Kommentare auch unter den Posts und dann merke ich halt auch, dass ich mit meinen 46 Jahren auch hinten anstehe. Da gibt es Menschen, die sind dann so Ende 20, Anfang 30, die sagen, ja, genau das, genau das. Also
das ist so ein HGP-Golf, du kannst es jetzt mal ganz platt gesagt, das ist von der Qualität und vom Engineering wie so ein Alpina.
Sind das diese Dinger, jetzt mal ganz blöd, ich hab mir die Bilder, waren glaube ich auch nur von außen. Ja. Ich kann mich halt noch daran erinnern, dass diese Turbo-Umbauten von den VR6-Motoren, dass die so einen ganz platten Ventildeckel hatten, so einen flachen, der so komplett verschraubt ist.
Mhm.
Ja? Ist das diese Optik? Ja, ja, alles klar. Ja, das sind natürlich echte Killer. Ne? Also da geht es ja wirklich nur darum, die Leistung auf die Straße zu bringen. Die,
ja,
die pieken nicht weg bei hoher Geschwindigkeit.
Der hat ja ein DSG-Getriebe. Da habe ich gesagt, der hält das Getriebe denn? Jo, klar. Es wurde zerlegt. Also nochmal zurück. HGP hat diese Autos nur als Neuwagen umgebaut. Du musstest einen Neuwagen anliefern und haben den Umbau gemacht.
Okay.
Ja? Ja, ja. Mhm. Dieser Wagen, wie er da steht, hat 103.000 Euro dadurch neu gekostet. Ach, 2006.
Nicht dein Ernst?
Ja.
103, Alter.
50 hat der Golf gekostet, der R32 und 50 der Umbau. Die haben zum Beispiel das DSG-Getriebe wird zerlegt und die Ausgangswellen sind zum Beispiel danach aus dem Touareg V10 Diesel.
Mhm.
So, also es ist alles auf die Leistung abgestimmt. Ja,
die nehmen aus dem VAG-Baukasten dann die Dinge raus, die halten.
Ja. Es ist alles auf die Leistung abgestimmt. Fahrwerk, Bremsen, Getriebe, da geht nichts kaputt. So ein HGB-Turbo ist richtig haltbar.
Ja.
Und der Herr Hennen hier vom Deuvit-Verband hat doch drunter geschrieben, oh cool, waren wir damals mit Automotoren Sport in Nado und super nette Leute auch hier, die HGP-Leute.
Ja.
Ne?
Ja.
Ich habe mir diesen alten Nado-Test mal gegoogelt. Mhm. Der hatte, also der hier hat die eingetragenen 537 PS, der hat 395 Kilowatt eingetragen auch in die Papiere. Der in Nado,
was wiegt so ein Apparat? 1350
irgendwie Kilo? Sowas. Der in Nado gefahren ist, der hat nochmal 20 PS mehr, der hatte 560 PS.
Ja.
In dem Test 3,7 auf 100 und 300,
ja, Wahnsinn,
323 Höchstgeschwindigkeit.
Ja, Wahnsinnswerte damals vor allem. Damals. Ne?
In dem Test waren sonst Murcielago, also nur die dicken Dinger. AMG, SL 65, schieß mich tot und so weiter. Er hier hat die Fahrleistung 0 auf 100, ist ein bisschen schlechter und Höchstgeschwindigkeit ist 314.
Der hat eine
Beschleunigung, der hat ja ein Allrad.
Ich kann mir das, ganz ehrlich, ich kann mir das gerade nicht vorstellen, mit so einem Auto auf der Autobahn 314 zu fahren. Ich kann
es mir ja kein nicht Gegner.
Vorstellen. Naja, du hast ja keinen Gegner. Doch,
ist der Endgegner.
Der Gegner ist dein Mut, der nachlässt bei hoher Geschwindigkeit bei dem Auto vermutlich. Ich weiß nicht, wie fühlt sich das an?
Keine Ahnung. Alter. Die Beschleunigung ist so brutal, dass du denkst, in dem Moment, wo der beschleunigt, mit diesem Allrad, der haut dir einfach los. Du denkst, du hast irgendwie Fetzen Asphalt unter dir weggerissen.
Ja.
Das Ding. Und das, also er ist jetzt, pass auf, ganz cool. Der Besitzer hat den gekauft und dann haben sie erstmal er hatte hinten dunkle Scheiben, die wurden erstmal entfernt und gegen Klarglas ersetzt, damit er so harmlos, wie es nur geht, aussieht.
Ach so, der hatte tatsächlich echte dunkle Scheiben.
Ja, ja, genau. Es wurde alles alles, was geht, so weit zurückgerüstet, dass du nichts siehst.
Und ist der schwarz oder dunkelblau?
Schwarz.
Schwarz. Mhm.
Und hat was ganz Seltenes. Du konntest von VW, die werden mit Gold aufgewogen, habe ich jetzt gehört. Es gab einen Carbon-Schalensitz von VW, der aber mit dem Leder passend zum Golf auch konntest du bestellen.
Ja, okay.
Die hat er vorne, die Schalensitze. Und ja, ganz schlichtes Auto. Schwarzer Golf, hat einen ganz schönen Motorklang, sehr sonor. Und auch der hat auch keine größere Auspuffanlage, keine größeren Rohre, nichts. Nur hinten diese R32-Rohre.
Ja, krank.
Und es gibt, wenn man im Internet sucht, kaum echte HGPs zu kaufen, weil die in so einer Szene wechseln.
Ja, ist ja logisch.
Ich hatte Andreas angerufen, weil ich gesagt, du Andreas, hier, ich kriege hier so einen HGP-Golf und die Bremssättel sind so blau lackiert. Und ein Bremssattel ist hinten die Farbe ab. Und die Farbe hatten sie schon gekauft. Ich sage, Andreas, pass auf, Den musst du erst nochmal zu dir, wir müssen den Bremssattel lackieren und dann guckst du einmal durch, vielleicht nochmal eine Flüssigkeit wechseln, so, ne? Und Andreas hat nur gesagt, er würde ihn auch persönlichst abholen hier. Der kennt, aber Andreas kennt sich mit VWs richtig aus, ist ja aus der Szene. Er hat mir sofort einen Vortrag gehalten, der und der, die und. Also der kennt dieses Ding auch, er kennt, weiß, was die können.
Okay.
Und es ist halt ein echter HGP und das macht ihn aus. Und viele sind entsetzt, dass ich schon wieder auf Instagram, jetzt ist es schon ein Golf 5, so weißt du. Ja, das kannst du so nicht sagen. Weil ich habe am gleichen Tag dann abends um, wann habe ich das gepostet? Abends um 8 Uhr habe ich dann diesen MG
Vorkrieg
Special gepostet.
Und dann auch gleich mal reden müssen.
Müssen wir auch gleich drüber reden. Und dann gab es einen Kommentar, wo habe ich den denn? Gab es einen ziemlich coolen Kommentar von, mir folgt jemand auf Facebook, der hatte geschrieben, jetzt finde ich das hier nicht, der hatte geschrieben, unglaubliche Vielfalt, die er so liebt, aber nicht beliebig. Und das ist der Punkt, dass jemand, der immer wieder Posts macht, der auch versteht, so wie ich so ein bisschen denke, warum? Warum steht hier ein HGP-Golf? Na, weil es was ganz Besonderes ist. Weil du nicht einfach einen HGP-Golf kaufen kannst. Und jetzt kommt's. Dieser HGP-Golf kommt aus ganz seriöser dritter Hand und ist lückenlos Scheckheft gepflegt. Und war letztes Jahr, weil er nach einer recht schnellen Fahrt war, da hat der Besitzer gesagt, irgendwie hat er so ein mit dem Getriebe, er weiß nicht, ob da alles in Ordnung ist. Der Wagen ist mit dem Hänger zu HGP da unten bei Augsburg gegangen. Die haben das Getriebe komplett überholt. Bei der Gelegenheit hat man nochmal eben Zündgeschirr und alles, was man so bei HGP nochmal tauschen kann, getauscht. Da sind wir kurz eben so einfach 10 Mille reingewandert. Dann ist er mit dem Hänger wieder zurückgekommen. So, also auf dem Niveau ist dieses Auto gewartet.
Naja,
das ist eben keine Bastelbude von 20-Jährigen, weißt du, was ich meine, in Anführungsstrichen.
Naja. Ja, nun darfst du aber eins nicht vergessen, also selbst mich hat ja der Post erstmal total irritiert, weil ich sehe dieses Auto.
Und hilflos zurückgelassen.
Ja. Und ich sehe dieses Auto und denke ich, ach scheiße, damit musst du dich jetzt mal beschäftigen, weil er wird sich ja was dabei gedacht haben. Weil eins muss man ja auch sagen, für jemanden, der keine Ahnung hat, sieht das Ding halt aus wie ein getunter Golf.
Natürlich,
und soll ja auch so aussehen. So, und dass der erstens richtig was kann und zweitens es in Detail richtig ernst gemeint ist bei dem Auto. Ja, ja. Das ist ja ein. Du kannst das ja nicht verkaufen, wenn du über 100.000 Euro ranschreibst, wenn du es nicht absolut perfekt ausführst. Es muss ja die Überzeugung da sein von demjenigen, der das Auto kauft. Und Achtung, jetzt das eins nicht vergessen. Was war im Baujahr? 2006?
Ja.
So, 2006. Konnte man bei Mercedes gerade, C61 kaufen.
Ja.
Ging 2008 los, aber egal. Das Auto hat deutlich unter 100.000 gekostet. Also deutlich unter 100.000 im Startpreis. Da hast du alles bekommen. Also und machen wir uns nichts vor. Das ist und bleibt ja dann im Endeffekt ein Golf. Und,
ja, aber du siehst in Anführungsstrichen, wie ernst so ein Auto ist, wenn man jetzt sich die Geschichte anguckt. Warum würde eine Zeitschrift wie Automotoren Sport genau so ein Auto mit nach Nardo nehmen?
Ja.
Und nicht irgendwie,
naja,
weil sie eben
keinen
Hinterhof getunten Golf mitnehmen.
Ja,
und, sondern.
Und weil die Jungs von HGP, heißt sie so?
Ja.
Weil die Jungs von HGP ihrem Auto so vertrauen, dass sie sagen: Pass auf, könnt ihr mitnehmen, könnt ihr mitfahren. Ja. Weil eins ist auch klar. Wenn du dieses Auto einem Härtetest unterziehst, dann erkennst du sofort, ob das Auto Schwächen hat oder nicht. Genau. Und wenn der beim Test kaputt geht, steht das meistens auch in der Zeitung.
Und glaub mal, wenn du in Nardo Höchstgeschwindigkeit fährst, was das denn für eine Belastung für so ein Fahrzeug ist?
Keine Frage. Ja, Wahnsinn.
Also, Nardo ist übrigens verrückt. Ein Hochgeschwindigkeitsring, der übrigens heute der Firma Porsche gehört. Die haben den gekauft vor ein paar Jahren. Der ist in Süditalien und hat einen Durchmesser von, sind so und so viele Kilometer. Also es ist halt ein Oval über mehrere Kilometer.
Ja, genau.
Und ist im Endeffekt die einzig wirkliche Hochgeschwindigkeitsstrecke in Europa.
Ja, da sind doch damals auch die 190er gefahren.
Ja, genau. Ne?
Die 190er sind doch da, was war das, 48 Stunden? Oder?
Ja.
War ja, wie war das noch?
2,316.
Ja, nee, es war sogar mehr. Es ging ja um die Kilometer. 100.000 Kilometer, glaube ich, am Stück oder so.
Ja, genau, 100.000 Kilometer am Stück.
So völlig krank auch. Vollgas. Auch damals, genau, Vollgas. Und die Dinger
haben nur sauber gemacht
und getankt. Ne?
Die hatten, glaube ich, keinen Rückwärtsgang, weil das Getriebe war irgendwie umgebaut. Ne? Irgendwas
kann sein, ja, das kann sein. Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Auto. Bin ich auch gespannt, wenn der hier ist. Und vor allem auch bin ich echt gespannt, was für Leute dann kommen und den dann kaufen. Weil ich glaube auch da...
Das kommen so Leute, wie soll ich beschreiben? So von der Art her, wie der Kunde, der gerade hier war, die vielleicht schon ein Porsche, ein paar coole Autos haben und früher als Jugendliche gesagt haben, boah, so ein HGP Golf. Das sind nämlich die, die auch jetzt ja. in den Post geschrieben haben, boah, geil, der Traum meiner Jugend, so einer kauft sich so ein Ding.
Ja, ja, genau. Das ist nämlich genau das, was ich meine. Wenn du sowas damals gelesen hast und hast gedacht so, uff, hast gerade deinen neuen Golf GTI abgeholt, mit dem du mit dem Golf 5 GTI ja. auch echt vorne warst, ne? Damals, ja, der echt Power gehabt.
Ja.
Und stehst dann da und auf einmal kommt einer im HGP-Golf für über 100.000 Euro und du denkst, wer kauft denn sowas? Ja. Verrückt. Ja, cool. Witzig. Genau. Aber tatsächlich, auch für mich, muss ich gestehen, extremst unerwartet.
Genau, ach so, da komme ich jetzt über die Kilometer drauf. Und ich hatte mir noch einen Porsche angeguckt, einen 964er.
Ja.
Der auch 195.000 gelaufen ist.
Ja, den hast du auch gepostet,
dunkelblau, oder? Auch ja. top-deutsches Auto, Checkheft gepflegt, wirklich toller Zustand, Mitternachtsblau, Metallic, Lederblau, ja. 17 Zoll Cup, bla 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 und so weiter. Und ist halt auch 195 gelaufen, wo ich dann auch, ja, das ist jetzt keine besondere Fahrleistung, aber der Zustand von dem Auto ist halt, wie soll ich sagen, also der ist halt extrem gepflegt. Und du hast halt, wenn du dir dann so ein Auto anguckst, und wenn du diesen Kilometerzähler zukleben würdest, würdest du den Kilometerstand ja nicht mehr erahnen können.
Ja,
ne?
Ist so. Ja, das ist so.
Ja. Und eigentlich, und jetzt das ist das, wo ich an mir ein bisschen arbeiten muss, mir geht es ja um die Zustände.
Genau.
Und jetzt muss man halt irgendwie akzeptieren, dass die Zustände bei 90er-Jahre-Autos auch da sind, auch wenn das Auto wesentlich mehr gelaufen ist.
Ja, interessant, ne? Also interessant deshalb, weil es gerade die 90er-Jahre-Autos tatsächlich sind. Danach die Autos zu Ende der 90er, Anfang der 2000er, hatten oftmals eben diese riesen Rostprobleme. Und Rost ist natürlich immer ein Thema, wenn ein Auto auch mehr gefahren wird, weil ja. mehr Bewegung und mehr Witterung. Und du hast dann noch zusätzlich solche Geschichten wie viele Kunststoffe konnten nicht mehr so sein wie früher, weil natürlich das Thema Weichmacher und das Thema Chemiekeule da auch deutlich zurückgefahren wurde. Und diese Weichmacher, beziehungsweise auch dann daraus entstehende Kunststoffe mit Softlack, ja, die altern leider nicht gut. So, die sterben ja bei fast jedem Auto. Siehst du ja bei jedem, keine Ahnung, bei jedem Golf 4, wenn du in die Tür guckst, ist das alles abgeranzt. So, ne?
Ja.
Und von daher glaube ich, die Qualität der 90er-Jahre-Fahrzeuge ist da echt herausragend. Und wenn die Wartung entsprechend ist und es die Ersatzteile dafür gibt, dann kann so ein Auto heute auch noch fahren wie ein neues Auto, wenn er 200.000 gelaufen hat. Ist so.
Ja, ist so. Ist tatsächlich so.
Ja, aber ganz anderes Extrem. Ich würde gerne tatsächlich mal darüber sprechen, beziehungsweise mich dann auch ein Stück weit zurücklehnen und dich mal reden lassen. Dieser Vorkriegs-MG, den ich mir gerade hier mal...
Ah ja, mach ich sofort. Ich will eine Sache vergessen, wir sonst dem Tom danken. Der Tom war hier mit Frau und Hund und hat dem Frank eine Kiste Zeitung gebracht.
Ja. Und wisst ihr was, das ist ein gewisses Trostpflaster, weil diese Woche schreibt mir meine Vermieterin aus Bremen und schreibt mir, dass es einen Wasserschaden im Keller gibt in meiner Wohnung in Bremen. Und da dachte ich nur so, na toll, weil da lagern nämlich meine ganzen Autozeitungen.
Lagerten.
Lagern immer noch. Also ich glaube, es ist, da stand jetzt ein paar Zentimeter Wasser drin. Ich vermute mal, dass eine Lage der Zeitung, weil die lagen tatsächlich auf dem Boden. Ich habe welche im Regal. Da waren hauptsächlich auch die ganzen Spiegeljahrgänge. Die habe ich ja auch mal gekauft. Und die meisten werden zu retten sein. Aber ich muss jetzt halt mal gucken. Nervt auch. Also war jetzt irgendwie so ein bisschen blöd, weil was für ein blöder Zufall. Nun habe ich die dort in Bremen und habe die da eigentlich auch gut gelagert. Trockener, vernünftiger Kellerraum. Ja, dann hat es doll geregnet, war ja so ein Starkregen und dann sind da ein paar Zentimeter reingeflossen. Und jeder, der das schon mal gehabt hat, weiß, das zieht halt hoch, ne? Naja, gucken wir mal, was draus wird. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt ein Trostpflaster. Ich habe ein paar neue. Das sind hauptsächlich hier Chrom und Flammen, beziehungsweise das Street Magazine. Das habe ich auch immer super, super gern gelesen. Und es ist eine Sammlung Motoraver dabei. Auch das ist irgendwie eine Zeitung. Die wiederum, die kann man mit nichts vergleichen.
Ah, hier, Helge, falls du zuhörst, ich bin immer noch Abonnent. Das wurde nie ordentlich gekündigt.
Ja, ich auch.
Und ich habe auch nie mein Geld zurückgekriegt.
Helge, wir kommen vorbei.
Ja, das wird unangenehm.
Genau.
Genau, jetzt der MG. Also hier ist ein MG reingekommen, J2.
J2.
Sozusagen Midget.
Kennt ja jeder.
Das ist Baujahr 33, das heißt, dieses Auto ist 90 Jahre alt. So. Schon mal als erstes. Ist ein relativ kleines Auto, der Midget.
Ja.
Und
war es ja später auch.
War, ne? Der Midget war auch sportlich, aber er hier ist noch mal um einiges sportlicher sozusagen. Also ja, man hat den...
Das ist ein Rennsemmel, ne?
Das Auto hat auch eine Historie, gibt auch alte Unterlagen, auch noch aus England.
Okay.
War in den 90er Jahren in Bremen zugelassen.
Aha.
Und der Besitzer aus Hamburg hat es vor über 10 Jahren gekauft und weitgehend optimiert. Also unter optimiert verstehen wir erstmal einen Motor einzubauen mit immerhin 939 Kubik.
Mhm.
Der Wagen hat einen
Ein Liter.
Der Wagen hat einen Kompressor.
Genau, der. Und das war, hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, als ich mir das Auto eben angeguckt habe. Der sitzt vorne.
Draußen aus,
vor der Karosserie. Vor der Karosserie, vor dem Kühler, unten quasi auf dem Chassis.
Ja.
Und ist so ein typischer, ja, zwei Rollen hätte ich fast gesagt.
Nee, dieser Kompressor, der da in diesem Gehäuse drin sitzt, ist ein Volumex-Kompressor, der im Fiat Volumex war. Mhm. Dann hat das Auto rundherum größere Trommeln, Alu-Trommelbremsen bekommen. Mhm. Hat eine Uniball-Lenkung aus dem VW drin.
Okay.
Und hat ein Vorwahlgetriebe bekommen. Das Getriebe kostet dann 15.000 Euro. Also der ganze, das ist wirklich, dieses Auto ist ein Umbau, wobei da ging es darum, ein Vorkriegsauto fahrtüchtig zu haben und spaßmäßig fahrtüchtig zu haben, aber in dem Stil, als hätte man es damals machen können. Ja, also man, theoretisch hätte man auch 1933 einen Kompressor draufbauen können. Es gab ja Kompressor-MGs und. Dann ist die ganze Sitzanlage und Geometrie umgebaut worden, so dass ich kann da ganz bequem drin sitzen. Du kannst da bis 1,85 ganz bequem sitzen mit Lenkrad in der Hand, ohne Probleme. Auch die Pedalerie ist alles umgebaut. Die Pedalerie hast du eine Fußstütze für den linken Fuß, weil, jetzt kommt die Besonderheit, du ja das Vorwahlgetriebe benutzen musst. Das ist mitnichten eine Kupplung da unten, das dritte Pedal, sondern das Vorwahlgetriebe hat ja alle Gänge, sind ja, wenn du diesen Schalthebel dir anguckst, in einer Linie,
ja
hintereinander.
Ja, ja, genau,
vorne
nur
ist
mit einer anderen Raste.
Genau, quasi. Vorne ist ein Kippschalter, Sperre für R, damit du nicht in R schaltest, ein Rückwärtsgang. Und dann hast du halt 4 Gänge. Und das geht folgendermaßen, der Wagen ist technisch perfekt, du machst die Zündung an, ziehst den Starter, Wagen läuft, so ohne Problem. Dann drückst du einmal unten auf das Pedal und legst den Schalter auf 1.
Okay.
Ja?
Und du lässt natürlich das Pedal gedrückt, also wie eine Kupplung.
Nee, ist keine Kupplung. Du lässt Pedal nicht gedrückt, dann ist auf 1.
So, okay.
Dann fährt er aber noch nicht los, der Wagen.
Aha.
Sondern dann kannst du alles fertig machen, schalt, gibst ein bisschen Gas, läuft rund. Dann trittst du noch einmal das Pedal, lässt wieder los. Dann setzt er sich in Bewegung, obwohl du den Schalthebel auch nicht mehr anfasst. Und das beim zweiten Gang geht genauso. Du fährst zum Beispiel, du trittst einmal durch, legst auf 2.
Ach, deshalb heißt das Vorwahl.
Ja.
Das heißt, du wählst vor und den Impuls des Schaltens gibst du dann wieder über das zweite Mal
Pedal. Über das zweite Pedal. Und,
ah, geil.
Und vor
das
allen Dingen,
klingt spannend.
Interessant ist es, du fährst halt ganz anders damit. Du fährst, indem du vorausschauend überlegst, welchen Gang du brauchst. Zum Beispiel, du fährst im vierten Gang, kommt eine ganz scharfe Kurve, weißt du, da brauchst du in der Kurve brauchst du einen zweiten. Dann klick Pedal 2, du fährst weiter im vierten, bist in der Kurve, ja?
Ja.
Klick, zuck, ist der zweite drin.
Okay, geil.
Ja? Verstehst du? Also so.
Ja. Genau. Da habe ich schon verstanden, aber tatsächlich auch noch nie mich damit beschäftigt.
Das ist spannend. So eine Vorkriegsgeschichte gewesen.
Abgesehen davon, dass alles das, was wir jetzt sagen, wenn man den Schalthebel sieht, diese Konstruktion, das sieht unwahrscheinlich geil aus.
Yeah.
Also der ganze Innenraum und die Schalter dann teilweise sind das Schalter, die sind so groß wie eine Faust, die man so drehen kann.
Voll gefräst
so,
alles.
Das ist
genau. Total der Wagen hat übrigens mit dem Kompressor gemessene 72 PS und wiegt so 700 Kilo und hat also Fahrleistungen, die weit über dem sind, was ein vorkriegskleines Auto 1933 hatte. Sondern müssen wir überlegen, zum BMW 328, der ja als sportlicher Vorkriegswagen gilt, hat er 80 PS. Dann kommst du mit dem Ding hier mit 2. Wir sind ja mit der gefahren hier auf der Straße. Und also das Auto hat richtig Beschleunigung, geht richtig zur Sache, hat eine Klangkulisse. Da, Also du denkst da, dass das nur Liter Hubraum ist, das klingt wie 10 Liter Hubraum.
Ja, okay.
Unglaublich, ja, der Sound. Ja, ja. Also wahnsinniger Sound. Ja. Alle Leute, die an der Straße stehen, klatschen, winken. Ja, wir waren kurz an der Tankstelle, haben Kanister mit Sprit geholt. Ah ja, hier Probefahrt.
Das sieht auch übrigens, bevor du es erzählst, das sieht übrigens auch total geil aus, weil der Tank sieht aus, als wäre er hinten rangeschnallt.
Ja, wir saßen ja zu zweit drin, was eigentlich nicht möglich ist. Deshalb muss der eine den Arm um den anderen legen, sonst kannst du da nicht sitzen, süß, weil es zu schmal ist.
Ja.
Nee, ich hatte, und zwar folgende Situation, ich habe die Julia Spider ja verkauft. Ne?
Aha, okay.
So, Probefahrt, passiert Folgendes. Ein älterer Herr hat die gekauft, total nett, ein Diplom-Ingenieur, macht Sachverständigen für Bauten gewesen.
Okay.
So, hat auch an der Hochschule unterrichtet und hatte so ein Auto früher schon mal, ganz früher, und wollte es nochmal haben. So. Und er hat gesagt, ich bringe einen Alpha-Spezialisten mit, hat den Jonas Lukas mitgebracht, toller Alpha-Schrauber, der richtig was kann, der jetzt auch eine kleine Werkstatt neuerdings
hat. Klingt so jung.
Ist sehr jung, ja.
Ja, cool.
Ist,
ja,
hat
cool.
Eine Werkstatt jetzt, eine kleine in Wedel oder in Rissen, weiß ich gar nicht mehr. Toller Typ, der kann richtig was. Der war auch schon mal bei mir, hat sich schon mal ein Auto angeguckt, vor 2 Jahren oder so. Den brachte er mit, um das Auto zu begutachten. Ja. Und dann wollten sie zu Togut fahren, mal auf die Hebebühne hier. Mhm. So, alles klar.
Schick.
Angeguckt, ja, alles toll, machen wir Probefahrt. Nach 5 Minuten kommt er hier reingerannt, ja, wir sind liegen geblieben. Direkt hier oben bei Rewe vor der Einfahrt. Ging nichts mehr.
Sprit.
Ja, pass auf, da ging nichts mehr. Ja, hier Schlüssel mitgenommen, Zündkerzen sind schwarz, oh, Zündkerzen sauber gemacht, nichts geht. Ja, komisch, ich kriege keinen Sprit. Die Tankuhr hat aber die ganze Zeit viertelvoll angezeichnet.
Oh, der Klassiker bei alten Autos, auch übrigens ein absoluter Klassiker.
Ja, es war nichts drin. Und dann, Martin hatte gerade den MG gepasst, da muss ich Sprit holen. Ja, komm, machen wir mit dem MG.
Ja, witzig.
So, pass auf.
Das ist ja auch eine tolle Idee. Eine Kanister auch noch mit auf die Beine stellen, oder
20
wie?
Liter Kanister hatte ich auf dem Schoß.
Oh Mann, ey.
Ja. Ja. So, und dann sind wir halt die Straße hoch und runter, hier unten zur Tankstelle.
Das ist
und an der Tankstelle,
eine Zweitweltkriegsbombe gewesen.
Genau, und an der Tankstelle kamen auch sofort Leute ran. Was ist denn das? Welches Baujahr? Boah, wie geil. Jeder fand es nur noch cool.
Ja, ja, ja,
und dann haben wir einen Sprit geholt und tatsächlich hier Alpha Sprit rein. Dann sind sie gefahren. Hebebühne hat ihn auch gekauft. Ne? Ist aber immer, ich habe dann gesagt, du machst dich keine Sorgen. Das wird eine große Liebe, weil wenn erstmal das erste Problem überwunden ist, dann liebt man dieses Auto.
Ja, genau.
Ja, ist ja so.
Genau. Das ist der alte Spruch. Ne? Statistisch gesehen hat man nur einmal im Jahr eine Panne. Sie hatten ihre jetzt schon.
Genau.
So. Richtig, aber vielleicht, um da nochmal drauf zurückzukommen, weil das vielleicht als Tipp auch für unsere Hörer. Immer wenn ich ein Auto kaufe, ein altes, und ich steige in das Auto ein, der Tank ist voll, dann sage ich als erstes zu dem Verkäufer, ist der Tank auch wirklich voll? Dann sagt er, wieso? Ja, weil die Tankanzeige bei einem älteren Auto, gerade wenn die Autos länger mal standen oder, das hast du ja, wie oft hast du das erlebt, dass eine Tankanzeige nicht richtig anzeigt?
Ja, ja.
Und
weil
du steckst dann.
Hängt oder so.
Genau, und klar, wenn es keinen Sprit mehr gibt, dann sind auch die Kerzen nicht mehr so schön. Ne?
Nee.
Also, was ich damit sagen will, ist, vergewissert euch immer und ich gebe euch immer den Tipp, selbst wenn derjenige sagt, ja, das ist alles voll, nehmt die nächste Tankstelle. Und wenn ihr da 3 Euro reintankt, dann wisst ihr es aber, dass er voll ist.
Ich mache meistens nochmal den Tankdeckel auf und schüttel das Auto und höre, ob es schwappt.
Oder das, ja, oder das.
Ne?
Also das sind halt all so diese, das sind so die Kleinigkeiten. Und die sind leider echt, und übrigens das Thema Tankanzeige, gerade wenn ein Auto länger stand, also gerade wenn ein Auto auch lange etwas trockener stand, vielleicht in der Tiefgarage oder so, bevor ihr dann ein Auto kauft und gleich dabei geht, einen Tankgeber neu zu machen oder ähnliches, probiert das aus und fahrt ihn leer und macht ihn wieder voll.
Genau.
Weil oftmals erledigt sich das Problem dann wieder von alleine. Das hängt halt nur, weil das da irgendwie ewig trocken drin rumschwimmt und sich nichts bewegt. Ja? Also von daher nicht gleich drauf reagieren.
Genau, dann ist bei dem MG, um auf den zurückzukommen, der Innenraum, das Leder, ist alles echtes Connelly-Leder, ist alles gemacht worden.
Das fühlt sich, das fühlt sich auch großartig an. Also ich habe mir das Auto eben angeguckt, man muss was zur Farbgebung sagen, also außen ist das so ein typisches, ja,
Grau-Grün.
Grau-Grün, so genau, von damals. Also es gab ja damals auch nicht, wer weiß, wie viele Farben. Ja. So. Und dieses braune Leder ist vom Farbton her extrem gut dazu passend. Also so richtig so, das nimmt so diese, es ist sehr britisch, es ist sehr...
Das Auto hat sehr, durch und durch Stil.
Ja, der hat, absolut.
Durch und durch Stil. Das ist wie der Bentley Blower für die Stadt.
Ja, ja, genau.
Der City Blower.
Ja, genau, der City
Blower. Ja, gute Idee. Leute, wenn ihr schon Bentley Blower habt, ruft mich an, ich habe euer City Car. Ne? Ist ja wirklich so. Ja. Das ganze Auto von der Idee her ist wie ein kleiner Bentley Blower mit dem Kompressor, mit dem feinen Leder, die Jägerinstrumente, die ja, ja gar nicht da reingehören. Eigentlich hat er nur ein Instrument an der Seite gehabt. Ist ja alles umgebaut bei dem
Auto. Nobody knows.
was ich sagen will, in das Auto ist mit viel Ideen viel Geld auch reingegangen. Die Motor hat übrigens Thorsten Hahnkamp im Motorrad komplett überholt. So, also ist alles auf ganz hohem Niveau gemacht.
Ne? So. Ja, ja, gut, klar.
Fährt auch geil.
Ja. So ein Ding kannst du ja auch nur mechanisch überholen, wenn du den Sachverstand hast und genau weißt, wer dir was anfertigen kann im Zweifel.
Genau. Und jetzt kommt das Auto, hat eine einzige Sache, die nicht funktioniert, die Lichtmaschine geht nicht.
Ah, deshalb hast du da dein Ladegerät dran.
Ja, und zwar.
Und zwar ein 6 Volt, oder was ist das?
Nee, 12 Volt.
Ich habe das noch nie gesehen.
Ist auf 12 Volt umgebaut.
Okay. Ah, ja, okay.
Mit der vollen Batterie, wenn du keine Lampen brauchst, fährst du 2 Wochen oder so. Also ja, brauchst du nur Zündstrom. Ja. Problem ist nämlich, angetrieben wird die Kacke, auf Deutsch gesagt, durch eine Königswelle. Du hast eine Welle, die hochgeht, die treibt die Wasserpumpe an, die Lichtmaschine und dann die Nockenwelle. Und das sagt Thorsten auch, Thorsten Hahnkamp sagt Folgendes, die Lichtmaschine ist ja nicht eine normale Lichtmaschine irgendwie aus dem Baumarkt, die du wieder einbauen kannst. Und die müsstest du theoretisch ausbauen und überholen lassen, wickeln lassen und so weiter. Das muss 100%ig in dieser Flucht eingebaut sein, damit diese Königswelle sauber funktioniert. Ja? Pack ihn nie an. Batterie wird geladen, fährst so. Und genau so ist es passiert. Also das ist der Pferdefuß bei dem Auto, weil er wird seit Jahren so bewegt. Also,
ne? Ja, ich verstehe.
Deshalb ist das Ladegerät direkt an die Batterie geschraubt.
Nun ist das ein Auto, das wird sowieso nicht irgendwo in der Tiefgarage stehen, sondern das wird schon irgendwo einen guten Platz kriegen.
Ja, es hat
dein Haus ist halt an den Strom.
Das Auto hat nicht mal ein Dach, hat keine Windschutzscheibe.
Genau,
das fährst du bei schönstem Wetter.
Genau.
Das fährst du nicht mal bei Nieselregen, weißt du? Das ist alles Quatsch.
Ja, der muss schon mit mir gefahren sein, weil der ist beim Stadtparkrennen ja mitgefahren offensichtlich 2019 und
2017 sind die Aufkleber drauf. Ja, bei diesen Vintage-Car-Rennen ist er gefahren und so. Ja, ja, klar.
Ja, aber ist, glaube ich, ein cooles Gefühl. Also sagt ja auch jeder oder haben ja auch viele gepostet von wegen, ja, ich bin eigentlich auch nicht so vor Krieg und so, aber auf sowas bekommt man dann schon schnell Lust, weil das ja was richtig geil Fahrbares ist.
Ne? Geil
ist
eine Maschine. Ey, pass auf, es sieht cool aus,
ja,
es klingt gut und es fährt gut.
Ja.
So. Ja. Und letzteres, es fährt gut, ist das Überraschende bei der Sache. Genauso wie ich immer noch, es gibt ganz selten Autos, die mich so überraschen, dass ich sie so toll finde, dass ich denke, würde ich auch haben wollen.
Ja, ja.
Und es ist immer noch seit einer Woche der SLS.
Ja, geil. Ich habe mich mit dem Auto nie beschäftigt.
Ja. Ja? Und seitdem ich mich mit diesem Auto beschäftigt habe, wir haben es ja jetzt fotografiert gestern, Matthias und ich, und nochmal mit Details auch wieder auseinandergesetzt haben. Allein, wenn du weißt, was ein geiles Detail ist,
ja,
wenn es dunkel ist und du machst Licht an und die Hochtöner von Bang & Olufsen sind beleuchtet.
Ja, beleuchtet. Ja, die sind so ganz leicht
beleuchtet. Leicht illuminiert. Ja. Das ist ein LED-Ton. Ja. Du sitzt da, ich sage, Alter, ist das geil gemacht. Das Auto ist im Detail durchdacht und alltagstauglich. Und das ist genau der Punkt. Mich fasziniert, dass Mercedes einen Supersportwagen oder so einen Supercar gebaut hat, was es ja nun mal ist.
Ja.
Ja. Was eigentlich, wenn man sich damit beschäftigt, total alltagstauglich ist. Matthias auch gestern, mach du das lieber, ersetzt du. Ich sehe immer, Matthias, setz dich mal rein. Geht ganz easy. Und jetzt mach mal an, haben ein Live-Video gemacht, Motorsound auf Instagram gestern. Mach mal die Tür auf. Ja, wie weit können wir denn an die Wand fahren zum Fotografieren? Ja, wie gesagt, so weit wie die anderen Autos auch, nur hier geht die Tür noch auf, bei den anderen nicht mehr.
Genau.
Und tatsächlich, du fährst in 40 cm an die Wand, die Tür geht auf.
Genau, ne? So ist es.
Trotzdem, wenn ihr die Bilder. Du musst
dein Bein rauskriegen.
Nee, aber trotzdem, wenn ihr die Bilder von vorne seht, seht ihr, dass es leichten Winkel hat, weil noch nie haben wir so ein breites Auto vor der Wand fotografiert. Und tatsächlich ist dafür der hintere Teil der Wand ein Stück zu kurz.
Ah, okay.
So dass, wenn du es in der Flucht fotografierst, du nicht die weiße Wand.
Die Garage 11 kommt an ihre Grenzen.
Da kommst du an die Grenzen. Das Auto ist zu breit für diese Wand. Das hatten wir noch nie.
Ja.
Das ist das erste Mal, seitdem wir Bilder machen, dass ein Auto für die Wand zu breit ist.
Ja, sehr gut.
Krass, ne?
Ich habe einen Folgentitel.
Aber in diesem, ne? Zu breit für diese Wand. Dieses Auto ist einfach, man kann da total bequem ein- und aussteigen. Ich sitze da extrem gut drin. Mir ist der oben auch nicht zu eng am Kopf. Ja. Matthias kommt an die Grenze. Mhm. Er sagt, er hatte eine Mütze auf, sagt, boah, ist schon Grenze. Bei mir kein, ich habe auch keine Platzangst. Kein, ich sitze da wunderbar drin. Ich finde sehr geil gemacht, wie dieser, wenn da aus ist, dieser Navi-Bildschirm, den siehst du ja gar nicht.
Ja, genau.
So, der ist ja einfach ja, so genau. Zwischen. Das einzige Detail, was mir nicht gefällt, ist diese Bedienungseinheit von dem Radio.
Ja.
Die sieht aus, als wenn sie aus irgendeiner B-Klasse kommt oder
ja,
so, ja. Was sie auch tut.
Ja,
ja ist so.
Wertet die B-Klasse auf.
Ja, wenn ich mir...
Kann die Geschichte ja andersrum erzählen.
Nee, da muss ich sagen, alles Wahnsinns-Anfassqualität, also guck mal, die Fußmatten. Ja, das Auto ist ja ein paar Jahre alt, ist jetzt von 2011. Mhm. Ja? Du guckst die Fußmatten an, sagst dir, Alter... Es hat alles Qualität bei dem Wagen.
Ja, das war auch noch, muss man dazu sagen, Fußmatten. Das Thema Fußmatten war bei Mercedes auch immer echt eine geile Wissenschaft, weil gerade bei Designio-Ausstattung und so haben die wirklich immer sehr hochwertige Velour-Fußmatten genommen mit einer Lederkettelung. Ja? Ja, und zwar war das echtes Leder und es war das Leder, was zur Ausstattung passt. Ja. Ich will damit nur sagen, diese ganze Liebe, ne? Aber da sage ich gleich noch was zu. Weil
fehlt heute.
Ich sage da gleich noch was zu.
Ja. Ist auf jeden Fall... Im Detail ist das Auto einfach geil und alltagstauglich.
Ja.
Und es sieht halt auch betörend aus in diesem Blau.
Ja, sorry jetzt besonders mit dieser Lobhudelei über Mercedes, die nicht von mir kommt.
Von schräg hinten alleine, diese Ansicht von diesem Auto. Und auch von vorne, der ist ja null aggressiv, gar nicht. Sondern nee, der hat einen lächelnden Kühlergrill, der nach oben, also der hat nicht dieses, heute hat jeder 100 PS AMG hat irgendwie eine aggressive Fresse und hier noch ein Zahn und noch ein Schlitz und so, ne? Und die Scheinwerfer noch dunkel, hat er nicht.
Nee, der ist klassi.
Er ist ganz freundlich, der hat so zwei kleine Scheinwerfer und einen lächelnden, nach oben gebogenen Kühlergrill.
Ja.
Weil der braucht auch gar nichts, der weiß ja eh, was er kann. Ist doch scheißegal.
Eben.
Was soll denn passieren?
Eben. Und ich finde tatsächlich, normalerweise, das Einzige, was bei dem Auto manchmal fehlt, wäre eine gläserne Motorhaube, weil dieser Blick unter die Haube, wir haben da ja letzte Woche schon drüber gesprochen, dieser Blick unter die Haube ist wirklich so, okay, dann versteht man auf einmal, okay, das ist jetzt nicht irgendwie irgendein V8 von Mercedes irgendwie eingebaut, sondern, wie krass weit der hinten sitzt.
Ja, vor allem Hardy hat sich das heute Morgen angeguckt und war ganz fasziniert, dass hier ist ja eine Plakette auf dem Motor, dem der es gebaut hat.
Ja, genau.
Also es ist ja eine ganz persönliche Geschichte.
Ja, ich habe das ja bei AMG schon mehrmals erlebt, wenn ich da war. Das ist tatsächlich ganz cool. Die bauen wirklich One Man, One Engine ja zusammen und haben dann so einen fahrbaren Tisch quasi, in dem sie dann wirklich den Motor zusammenbauen, haben da ihr Ölkännchen und setzen dann eben Kolben ein, klack, klack, klack. Das ist echt extrem cool zu sehen und dann dürfen sie
ja die Plakette aufsetzen. Interessant ist ja, dass das Auto von AMG auch gezeichnet worden ist, aber in Sindelfingen gebaut wurde.
Ja, genau. Ja. Ja, aber das darfst du auch nicht vergessen. AMG hat ja keine echten Produktionshallen.
Nee, aber ist es trotzdem halt ein Mercedes. Der ist beim Daimler gebaut.
Und ja, das stimmt.
Ja? Im Detail.
Ja, das stimmt.
Und ich habe immer noch keine Zahl gefunden, die mir sagt, wie viele gebaut worden sind.
Nee.
Irgendwo stand, es sollen 6.700 sein.
Ja, also eine ganz genaue Zahl habe ich tatsächlich auch noch nie gelesen. Ich weiß nur eins, als sie damals, also das Auto hat ja auch ein Transaxle, ne? Also Getriebe hinten. Und eben so eine Tube nach hinten. Und ich weiß noch damals, da gab es Gerüchte drüber, aber es war auch so, es wurde in der Nähe von Affalterbach in der Zeit, als das Auto konzipiert wurde, ab und zu mal eine ZR1 Corvette gesehen, eine C6 ZR1. Mhm. Weil sie sich da eben auch Inspiration geholt haben, weil das ja vom Konzept her sehr ähnlich war. Ne? Also Frontmotor und Transaxle und eben sehr, sehr viel Leistung. Es war auch so, es war ein Auto irgendwie von AMG, den sie auch auseinandergenommen haben, um einfach mal zu gucken, wie haben die das gelöst, einfach um sich diese Inspiration zu holen. Ne? Weil,
was hat das mit der Stückzahl zu tun?
Hat nichts mit der Stückzahl zu tun. Ich will damit nur sagen, dass es interessant ist, wie natürlich trotzdem untereinander geguckt wird, wie so ein Auto konstruiert wird.
Garantiert immer, das kriegen wir gar nicht mit.
Ja, genau.
Ist so logisch.
Genau. Aber was ich sagen wollte, mich macht das ja fast ein bisschen traurig, wenn du so über so ein Auto erzählst. Ich habe neulich bei den neuen Werbespruch, oder ich weiß nicht, ob der neu ist, aber bei Burger King gelesen und habe gedacht, ein ziemlich krasser Spruch eigentlich. Da steht, die Geschichte des Burgers ist schon geschrieben. Ja?
Ja.
So, und beim Automobil.
Aber nicht bei Burger King.
Aber ja, ja, was sie damit sagen wollen, ist, jeder macht jetzt irgendwie, hat jetzt eine Burger-Idee, aber ja. So. Und beim Automobil hat man manchmal das Gefühl, dass die Geschichte des Automobils, so wie wir sie kennen, auch geschrieben ist. Wenn ich heute gucke.
Ja, wenn aber es gibt immer Lichtblick.
Es gibt Lichtblicke.
Ich hatte diese Woche so einen Lichtblick. Ich lese über den neuen Fiat 600. Der nichts anderes ist wie der Nachfolger 500X, der heißt in Zukunft 600, Seicento. Mhm. Und wurde groß gepronounced, ist ja hier E-Antrieb. Und im Kleingedruckten ganz unten steht, wahlweise auch mit 100 PS Benziner. Und da habe ich gedacht, ja natürlich, was denn sonst? Ja.
Ja, ich will damit auch gar nicht, also ich will das Thema Elektromobilität da gar nicht so weit rausholen. Ich finde nur...
Die geilsten Autos sind gebaut. Ja, ich glaube, dass die Reglementierung der heutigen Zeit sowas wie so ein SLS ja gar nicht mehr zulässt.
Ich will dir ein Beispiel nennen. Ich habe dir ja auch Bilder geschickt diese Woche. Ich habe diese Woche mich damit ein bisschen auseinandergesetzt, weil im Internet bei eBay Kleinanzeigen so ein Renault Avantime aufgetaucht war. Also da gibt es ja mehrere
Formen
natürlich, aber gibt es einen gelben.
Das sieht ja
scheiße aus. Der ist ja nicht original, ist halt
lackiert. Nicht original, sieht scheiße aus. Ist ja ganz einfach, du nimmst die Kunststoffpaneele ab, machst die und baust sie wieder dran in der. Sieht ja aber kacke aus in der Farbe.
Ja, wobei die Tür ist ja nicht Kunststoff. Aber egal, also mal davon abgesehen. Ich habe mich dann mit dem Renault Avantime nochmal beschäftigt. Das Auto ist ja mittlerweile 20 Jahre alt.
Du, ich habe hier drei verkauft. Frag mich, ich kann
hast drei verkauft?
Ja, ich kann dir alles zum Avantime erzählen.
Ernsthaft?
Ja, klar. Ich kenne auch den Herrn Hüther.
Jetzt.
Wenn du eine Werkstatt brauchst, gibt eine einzige Avantime-Werkstatt in Deutschland, wo du hingehen kannst, das Kfz Hüther. Sitzt da unten bei Bamberg irgendwo. Der hat den Y10 Fila übrigens hier gekauft, den Lunch, ja?
Ach was?
Weil das sein erstes Auto war.
Okay.
Ja, genau.
Also,
einen schlauen Move gemacht. Der hat alle Windschutzscheiben gekauft von Renault, wie die zu verkaufen waren. Ja. Wenn du eine brauchst.
Also, nochmal Rolle rückwärts. Renault Avantime. Für alle, die jetzt kein Bild vor Augen haben, bitte googelt dieses Auto, dann wisst ihr, worüber wir reden. Das ist ein Auto.
Espace-Coupé.
Wenn du den heute irgendwo hinstellen würdest, würde jeder dir abnehmen, dass es das neue Modell ist von Renault. Ja. 20 Jahre später.
Ja.
Das Auto war so unbeschreiblich modern und so unbeschreiblich anders in allem.
Zeitlos bis heute.
Oder nenn es so. Bis zeitlos. Also damals, ich weiß noch, wie ich das erste Mal so ein Auto gesehen habe, da stand ich davor und du musst fünfmal rumlaufen, um die Form überhaupt zu begreifen.
Weißt du was, ich bin so ein großer Avantime-Fan. Es gab eine große Einführungskampagne mit Prospekten und so weiter und mit einer Roadshow. Ich habe damals in Köln gelebt, da musstest du dir ein Ticket kaufen. Bin ich extra hingegangen in Köln, in einer großen Eventhalle, konntest du den Avantime angucken und so spezielle Kunst. Es war so eine Kunstausstellung durch Europa mit Avantime-Teilen. Und dann war die große Präsentation auf dem Genfer Automobilsalon und ich musste geschäftlich nach Südfrankreich. Ich bin extra über Genf gefahren, um mir den Avantime anzugucken.
Ach, krass.
Ich bin über Genf gefahren, war beim Genfer Salon und da stand der Avantime in allen Farben und allen Varianten. Da stand, ich weiß nicht, 10 Stück auf dem Messestand.
Geil.
Richtig geil.
Der war ja immer zweifarbig.
Ja, der war immer zweifarbig, genau. Und es gibt halt Privilégé, Privilégé ist die größte Ausführung gewesen.
Ja?
Initial, diese Modellbezeichnung gab es beim Avantime nicht.
Ach, okay, da habe ich das falsch gelesen.
Und
okay.
Das Topmodell ist eigentlich ein 3 Liter V6 Automatik Privilégé.
Genau, der 207 PS hat.
Genau, und den aber als Automatik, das die seltenst gebaut hat. Hatte Wolfgang Blaube übrigens auch länger einen, allerdings mit einem sehr hohen Kilometerstand.
Den fand ich nicht so ist spannend. Ja ein schöner, habe ich ja gestern geschickt.
Ich habe einen ganz coolen, den ersten, den ich verkauft habe, war ein Pressefahrzeug von Renault. Der war leuchtend grün metallic und den hatte danach von Renault Bernd Wieland damals gekauft.
Ach was, ja, okay.
Das Bernd Wieland Auto, die hatten ja alle Stuttgarter Kennzeichen.
Ja.
Und der hatte für Patrick Lick, der hatte immer für die Designer die Kennzeichen gehabt, der hatte SLQ3000 als Kennzeichen. Den habe ich hier verkauft, der ist gegangen nach Offenbach, da ist er auch noch. Allerdings ist er lange nicht gefahren worden, ist jetzt wieder zu verkaufen, einem geht so Zustand, ich habe abgelehnt. Und in diesem Grün ist er übrigens nur ganz kurz gebaut worden, die haben am Anfang Probleme gehabt.
Ja, das ist dieses hellere Grün. Ne?
Ja, dieses leuchtende Grün Metallic.
Ja, ja, ja.
Das ist extrem cool mit schwarzem Leder und dem silbernen Dach.
Ja.
Problem bei dem Auto war, dass die Kunststoffe, also die ersten Lacke waren zu hart für die Kunststoffe.
Ach was, okay.
Ja, und die neigten dazu, Rissbildung zu bekommen.
Ja,
und man das hat dann,
habe ich gelesen.
Genau, man hat dann in der ersten Modellpflege, schon nach dem ersten Jahr sozusagen, hat man die Farben verändert. Dabei ist das Grün weggefallen.
Witzig, ich habe das nämlich mit der Rissbildung gestern gelesen und habe dann noch gedacht, weil es nicht beschrieben war, da geht es ja um Rissbildung im Lack.
Genau.
Ne? Nicht im Kunststoff.
Nein, nicht im Kunststoff. Und dann ein großes Problem bei dem Auto ist leider, wie bei vielen aus der Zeit, Softlacke. Das ist ein totaler Scheiß im Innenraum. Und im Innenraum gibt es so ein paar Probleme mit diesen verstellbaren Klappen und mit diesem, es gibt ein paar Klappen zum Auf- und Zumachen. Das ist ja alles verschwunden, das ist ja alles clean.
Ja, das
Radio wird zum Beispiel über Satelliten bedient am Lenkrad.
Ja, genau.
Du hast aber auch eine Tastatur unter einer Klappe. Aha. Und du hast sonst noch eine Fernbedienung.
Habe ich gesehen, genau. Auch in Handschuh. So eine richtige,
ja,
aber eine Fernbedienung.
Wie vom Fernseher,
mit genau, 30 also Tasten. Wollte ich gerade sagen, mit 30 Tasten.
Ja, wo genau, du denkst, so von,
wer
von,
soll das eigentlich während
die,
der Fahrt?
Die nimmst du in die Hand und sagst, okay, so sah die aus von ITT Schaub Lorenz.
Ja, genau. Ja, genau.
Firma gibt es heute nicht mehr.
Ja. Genau. Unser Fernseher war auch von ITT Schaublore.
Ja, genau. Und du konntest die Stereoanlage mit diesem Dings bedienen und hast oben im Display ist das dann extra angegangen. Du hast ein richtig geiles HiFi-System gehabt. Und dann hatte der 3 Liter V6 Privilege auch Navigationsserie.
Genau, so ein
Display und Tipps. Ja, und zwar hat er Navigationsserie mit einem kleinen Bildschirm. Das ist ein Philips, das erste Philips
Karin. Ach, Karin,
alles klar. Nur mit Pfeilen.
Ja.
Also hast du Pfeil, grüner Pfeil, oder so. Ja. Also keine Landkarte oder so. Funktioniert aber. Es funktioniert alles an diesen Dingern. Extremst unpraktisch der Kofferraum, extremst unpraktisch, weil er nämlich rund ist. Da kriegst du keinen Kinderwagen, kriegst du nichts rein. Weil du machst hin die Klappe auf und das Heck ist sehr rund und der Kofferraum unten auch.
Ja.
Totaler Scheiß.
Okay.
Ja? Okay. Also war auch nicht
war jetzt nicht so im letzten...
Ja. Wenn du den fährst und der noch das große Glasdach, das Schiebedach hat...
Boah, und dann kannst du die Seiten aufmachen.
Komplett. Der hat keine B-Säule. Pass auf, du sitzt in diesen vier Sesseln. Ich habe ja 3 Stück verkauft. Ich kenne die Dinger wirklich auswendig. Ich habe mich echt mit den Dingern beschäftigt. Du sitzt in diesen Sesseln...
Und das sind übrigens richtig geil, wenn das sind noch Integralsitze,
ja,
ne?
Integralsitze. Wo der Gurt in... Pass auf, du sitzt mega. In einem Sessel und denkst, du sitzt im ICE eigentlich mit diesem ganzen Glas. Boah. Und der 3 Liter, der läuft halt 220.
Ja.
Und dann hast du dieses komplette Glas. Da gibt übrigens eine Taste, gibt so eine Open-Sky-Taste.
Wo alles aufgeht?
Drückst auf den Knopf.
Geil.
Alle Scheiben fahren runter und das Dach fährt auf.
Ja, mega.
Auto hat Features, wenn du mich mit.
Und ich kriege so Lust auf dieses Ding jetzt.
Du weißt, was das Allercoolste? Den letzten, den ich hatte, hatte was ganz Besonderes. Und zwar gab es für den Avantime nur Felgen bis 16 Zoll. Und es gab ganz zum Schluss die Überlegung, die Avantime, also ist ja ein Englisch- und Französisch Wort gleichzeitig, Avant und Time, also vor der Zeit sozusagen. Man hatte die Idee, nochmal eine 17-Zoll-Felge rauszubringen. Die gibt es auch als Prototyp irgendwie 10 Sätze. Und den letzten, den ich hatte, der hatte einen Prototypensatz 17-Zoll-Felgen drauf.
Er steht ja im Auto gut, ne?
Damit sieht er wieder noch näher aus wie die Studie, weil die hatte das nämlich.
Aber mal davon abgesehen, dass das Auto ja, wenn ich das richtig gelesen habe, der Sargnagel von Matra war.
Umgekehrt. Matra ging es beschissen.
Ja.
So. Und Renault hatte Probleme, also die hatten ganz viele Probleme, der Avantime. Da wurde ja zweimal die Einführung, die Markeneinführung verschoben wegen den Türen. Die Tür wiegt 60 Kilo.
Ich habe 80 gehört tatsächlich, ja.
Nicht also mal 60.
Soll super schwer sein, das ist auch das einzige Stahlteil am Auto.
Also 60 Kilo, ja, aber die Außenhaut ist aus Kunststoff. Die Tür ist ja außen nicht aus Blech.
Okay.
Die Karosserie ist aus Kunststoff, komplett.
Okay.
Ja. So, und die hängt ja an einem extrem dicken Arm.
Ja.
Und das muss ja, diese Tür ist extrem lang und schwer und das muss ja irgendwie genau zugehen. Die darf ja nicht hängen oder so.
Ja.
Das war ein Knackpunkt in der Entwicklung.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, und deshalb wurde, deshalb wurde tatsächlich die Markeneinführung verschoben nochmal. Weil das nicht, das ist auch, wenn du dir das anguckst, der Scharnier.
Ja, der hat doch ein Scharnier, was so
auch. Es ist unglaublich, genau, wenn du,
wie bei einem
CL-Coupé der Scharnier und die Tür fährt ja gleich ein Stück raus.
Genau.
Weil sonst hättest du einen Winkel. Du würdest die Parklücke gibt es gar nicht.
Ja, und das andere Auto würdest du damit wegschieben.
Ja, das geht gar nicht. Jetzt komme ich wieder mit dem SLS. Dem reichen 40 cm, um die Tür aufzumachen. Brauchst du mit dem Avantime in die Parklücke, brauchst du gar nicht reinfahren, das Parkhaus mit dem Avantime. Also die Tür war der Knackpunkt, so diese Mechanik. Wo wollte ich denn drauf hinaus? Avantime, Lack,
ich wollte eigentlich, worauf hinaus bei dem Auto? Weil wenn du dir heute halt so ein Renault Kadjar
oder so, nee, guckst, es ging um Matra. Genau, Matra, da gab es die Markteinführung, okay, wurde wieder verschoben. Und dann war der Avon Time war echt teuer. Der war so teuer wie auch ein Mercedes E oder ein voll ausgestatteter 5er BMW. Ja, ja, ja. Dafür war das ja eine Luxusalternative, die aber keiner angenommen hat. Die Leute haben gedacht, was ist das denn? Ich fahre nicht mit so einem UFO durch die Gegend hier. Also war die Stückzahl gering und Matra ging es eh schlecht. Und dann hat man Matra geschlossen und hat dann gesagt, okay, dann lassen wir es
mal. Ich wusste gar nicht, dass du drei Stück hast, aber jetzt auch ewig keinen. Ja. Ich muss gestehen,
alle drei waren 3 Liter.
Riesenreiz, finde ich.
Ja.
Ich wollte aber im Ursprung damit eigentlich eins sagen. Wenn du dir heute anguckst, ich finde die Renault-Modellpalette jetzt gar nicht blöd heutzutage, aber sie ist komplett austauschbar.
Ja.
Die Fahrzeugklassen sind komplett austauschbar.
Nee, die haben damals,
jeder hat einen kleinen SUV, einen etwas größeren SUV und
idealerweise weißt, was das Schlimmste
noch
ist?
Eine Nummer größer.
Das Schlimmste ist ja, der neue Espace ist ja jetzt ein SUV-Mode.
Ja.
Und da stand irgendwo in der Zeitung, ist jetzt ein modischer SUV. Und da gucke ich auf das Bild und habe gesagt, sag mal, habt ihr einen Schlaganfall gehabt in der Redaktion? Was heißt denn modisch? Sieht aus wie irgend so koreanische Scheißmurmel auf Deutsch gesagt. Nee, da ist ja ist gar nichts.
Das ist
altbacken.
Altbacken,
es ist nicht mal innovatives Design. Null. Ja. Was hat denn das mit dem Espace zu tun? Gar nichts.
Ja.
Nix. Damals hat der mit dem Design vom Avon Time oder Avon Team, ist mir egal, wie ich sage Avon Time immer. Mit dem Design hat der Luc Mouton hat ja freie Hand gehabt. Und hat ja was, eine ganz neue Linie.
Der hat auch gebraucht für die Linie.
Nee, pass auf, der hat eine ganz neue Linie erschaffen. Die Linie haben sie ja dann adaptiert. Der erste Megane hatte die gleiche Linie, fast das gleiche Heck. Sogar die Lampenanordnung ist ähnlich. Velsatis. Und der Velsatis.
Genau.
Und ein Freund oder Bekannte von mir hat sich gerade einen Velsatis gekauft.
Ja, auch cool.
Alter, auch wenn cool. du den im Detail anguckst, auch ein geil, mit offenporigem Holz innen drin und so. Ne?
Ist auch
richtig geil gemacht.
Ja, vor allem eben nicht so austauschbar, wie es heute ist.
Genau.
Und das ist das, was mich halt so ein bisschen stört, weil wenn ich das, ich kann zum Beispiel auch gar nicht damit umgehen, das ist auch etwas, was meine automobile Seele wirklich berührt, wenn es das heißt, ja, jetzt hier, guckt euch an, das neue E-Klasse T-Modell, der irgendwie, finde ich, auch ziemlich cool aussieht.
Geht
so. Und dann heißt es, ist das letzte T-Modell so. Dann denkst du so, ey, das kann doch nicht so eine Fahrzeugklasse wegfahren. Ich meine,
doch, weißt du, warum die wegfällt? Nur weil wir ein paar Deutschen so ein Ding kaufen wollen, ich sehe den Chinesen ja nicht.
Ja, super. Ja.
Wer da immer durchgezogen hat, auch entgegen aller Verkaufsprognosen, Volvo. Volvo hat immer gesagt, nein, der Kombi stirbt nicht. Und es gibt immer noch einen V60 und einen V90 Kombi. Beide, die auch eng nebeneinander liegen von der Plattform, von der Größe und so weiter. Und das stirbt doch nicht, aber, ne?
Ja, trotzdem, also für mich sind da diese ganzen Dinge, die ich so beobachte, das ist irgendwie keine Entwicklung, bei der, oder vielleicht bin ich da jetzt auch tatsächlich mal mit der Zeit jetzt gerade stehen geblieben, ich weiß es gar nicht, aber ich habe halt das Gefühl, dass die, wir haben es immer wieder gesagt, dass die besten Autos bereits gebaut worden sind irgendwie.
Ja, also, ab und zu kommt was nach.
Ja, ich hoffe, dass das weiterhin so
ist. Sehr geil.
Aber
gerade in der amerikanischen Car & Driver einen Testbericht gelesen, nochmal über den Corolla GR, was ist denn? Geile Karre.
Ja, klar. Ja.
Mit diesen 3 Auspuffrohren und was ein Monster. Ist leider hier nicht zu kaufen. Sieht aber
ein bisschen freaky aus.
Aber geil.
Aber ich kann es ja auch nur für meine Marke sagen, die ich vertrete. Es gibt kein CLS mehr. Es gibt keinen Bald. Es gibt kein S-Klasse Cabrio. Es gibt kein S-Klasse Coupé. Es gibt kein SLK mehr. Kein SLC in Anführungszeichen.
Nee, es gibt nichts fürs Herz.
Es sind überhaupt nicht mehr diese leidenschaftlichen Fahrzeuge, die es mal gegeben hat, wo man sagt, ah ja, das ist ja mal eine coole Idee, auch das wäre mal was anderes und so. Heute ist das alles so, ja, bitteschön. Und diese Austauschbarkeit ist aus meiner Sicht echt extrem gefährlich,
genau.
Weil die Identität einer Marke geht damit komplett verloren.
Natürlich. Und dann wird es noch schlimmer. Nee, wir haben nur noch 3 Farben, weil es lässt sich online leichter konfigurieren.
Ja, da finde ich Fiat, ich weiß gar nicht, ob das, ich habe ja dieses Video gerepostet, dass Fiat
irgendwie kein
das Grau, dass sie kein Grau, das finde ich, ist eine sehr gute Idee. Das ist ja auch wirklich verrückt, heutzutage dieses, also das ist ja noch viel, fast genauso dominant, also wie damals Silber, ist ja mittlerweile dieses echte Grau, also dieses 0815 Uni-Grau, weil es irgendwie sportliche Assoziationen hat, aber kommt drauf an, auf welchem Auto, ne?
Es wirkt oft deplatziert.
Ja, genau. Naja. Ja, crazy. Also, auf jeden Fall ist das alles ein bisschen austauschbarer geworden. Und so ein Renault Aventime, bin ich ehrlich, könnte ich mir gerne mal in Natura hier mal angucken, weil ich habe ehrlich gesagt auch in Natura jetzt ewig keinen gesehen. Finde ich schon cool.
Ich finde am schönsten, gibt so einen grau-metallic mit so einem lila Stich.
Ja, ich habe ja...
Ich weiß gar nicht, wie die Farbe hat. Mauve wahrscheinlich. Also so ein grau-metallic mit so einem lila Stich und innen drin hell.
Ja,
komplett hell.
Ja,
und oder gemischt, schwarze Sitze, heller Innenraum. Ist auch geil.
Ja, also ich habe jetzt den ich gesehen habe, der mir wirklich gut gefällt. Der ist dunkelblau-metallic und innen drin lederbeige. Das finde ich cool. Ich finde das auch schön, wenn das Ding innen hell ist. Also das hat mir gut gefallen. Ja, ja.
Ey, wenn du da drin sitzt, der Innenraum ist noch hell. Das ist total krass.
Ja, und die Sitze sind ja, also wie du schon sagst, dieses ICE-Feeling. Wenn man sich die Sitze anguckt, sieht man, der Sitz alleine
ist ja ein Viersitzer, ne? Auf Deutsch gesagt. Ist ja, klar. Eigentlich ein Viersitzer. Um richtig zu sitzen, ja,
okay,
ja, klar.
Okay.
Ich weiß gar nicht, ob es sogar nur als Viersitzer eingetragen ist, weiß ich gerade gar nicht.
Na, ich meine, ich habe da hinten drei gesehen, Sitzbank, aber gut. Ja. Eine Sache, die ich mir hier gerade in der Garage 11 auch angeguckt habe, wir haben öfter mal drüber gesprochen, die letzte, die du hattest, war orange, eine Ente. In so einer Farbe...
Jaune Rialto, Rialto Gelb heißt die Farbe.
Ja.
Ein ganz, ganz helles Gelb.
Ja.
Oder ein dunkles Beige.
Je nachdem, ja, genau. Also irgendwie so.
Nee, ist aber gelber wie beige, auf jeden Fall.
Ja, sowieso so Zähne, ist, so wie die Zähne von einem kaffeetrinkenden Raucher.
Ja, ist eine 2CV-Spezial bei Aldering in Holland voll restauriert. Also die Bilder dazu, es war einfach nur eine nackte Hülle, verzinkter Rahmenneuaufbau, komplett aus dem Nichts. Und Wagen ist, auch da wieder die Leute.
Was Baujahr ist der?
86, ein letztes Baujahr eigentlich, ne? Oder 87, glaube ich, Schluss.
Okay, ach so.
Und dann, da war ja, direkt haben die Leute geschrieben, ist das falsche Lenkrad drin für das Baujahr, ist in die falschen Sitze drin, ja, haben sie alle geschrieben, weil sie keine Ahnung haben und wieder dick im Internet rumkotzen dann. Es ist halt eine Spezial, die es bei uns so nicht gab und die Spezial ist eine Billigausführung.
Ist eine Billigausführung, genau. Deshalb wundert mich das nämlich gerade, weil du das sagst.
Und hat nämlich vorne eine Sitzbank und keine Einzelsitze.
Genau, und hat auch ganz, ganz einfache Türverkleidung.
Einfache Türverkleidung, hat den alten kleinen Tacho und hat auch so ein altes Zweispeichenlenkrad. Ja, also so wie vorher.
Ja, ja, ja.
Und hat runde Scheinwerfer, jetzt kommt's, aber an den Stegen von den eckigen. Und deshalb stehen die weiter auseinander wie früher.
Ja, deshalb sieht es so komisch aus.
Und deshalb denkst du, ist so falsch. Nee, ist richtig. Das ist eine 2CV6 Spezial, hat aber die Technik, Motor und so von der letzten, also Big Block, 29 PS.
Big Block.
Ja. 29 PS, also ist die letzte Ausbaustufe technisch, aber der Rest ist einfach oldschool. Hat so eine Kunstlederbezüge auf den Sitzen und ist einfach mal maximal voll restauriert. Ist insgesamt 143.000 gelaufen. Und ist seit Restaurierung, die ist ein paar Jahre her, 4 oder 5 Jahre, 5.000 Kilometer gelaufen jetzt hier.
Okay,
und ist in einem Neuwagen-ähnlichen Zustand für eine Ente.
So. Ja, ich hab mich da eben mal reingesetzt.
Echt, ging das?
Ja, es ging.
Das Schlimmste, was gibt für mich, in die Ente einsteigen.
Ja, ich weiß,
weil was der du Einstieg so eng ist,
das ist tatsächlich
dass
so.
Du jedes Mal mit deiner scheiß Jacke hängen bleibst am Türschloss. Und ich habe mir da schon eine von meinen lieben Westen, mir schon mal ein Loch reingerissen. In der Ente. Das ist die Weste, die ich jetzt hier noch zum Arbeiten trage, die ist hinten beim Schneider dann genäht worden.
Ja?
In einer scheiß
Ente. Die
Ente
ist schuld.
Die
Ente
ist orangene schuld. Ente war das,
die ich verkaufte. Ja, die hat dich gebissen.
Eine scheiß Ente.
Die hat dich gebissen.
Das. Eine Kackente.
Ja, tatsächlich ist es so, wenn man sich, ich will das mal beschreiben, ich bin ja der für das Beschreiben. Also, wenn man sich da reinsetzt, als allererstes merkt man natürlich, dass irgendwie die Federung sich sofort bewegt, wenn man sich da reinsetzt. Also das Ganze ist halt... Das
liegt aber an deinem Gewicht.
Ja, ja, ist bei deinem natürlich nicht so. Und dann, wenn man sich in diese Kunstledersitze, Sitzbank, Schrägstrich, Stahlgestell, Schrägstrich, ist nicht so wie ein normaler Sitz, Schrägstrich, aua, dann stellt man sich wirklich die Frage, wie lange... Kann man das auf diesen Sitzen aushalten?
Du hängst da so drin.
Du sitzt, ja, genau. Du hast auch eine komische Sitzposition. Also es ist wirklich alles echt komisch. Ey, pass auf,
es gibt zwei Autos, die ich überhaupt nicht gerne fahre. Wirklich, also wo bin ich froh, wenn ein anderer das wirklich übernimmt. Ente und Fiat 500. Das sind die beiden Autos. Ich fahre die einfach nicht gerne. Der Fiat 500 mit seinem scheiß unsynchronisierten Getriebe und seinen 18 PS Leistung da hinten drin, geht mir total auf den Sack, das Auto. Und eine Ente, weil man Kacke drin sitzt und scheiße einsteigt. Entschuldigt bitte die ganzen Ausdrücke. Und ich musste den Fiat 500 Kombi, der hier stand, der musste zu Olli Gruppe, weil ein paar Sachen noch mal gemacht werden. Und hat Stenko mit Mercedes gebracht. Ich denke, du brauchst gar kein Taxi bestellen. Ich habe ein Auto für dich. Ich kann direkt ein Fiat 500 zurück mit zu Olli nehmen. Ah ja, das ist ja super. Muss ich ja gar kein Taxi bestellen.
Fand er richtig doof.
Ja. Nee, gar nicht. Der ist hier losgefahren. Ach so. Ganz freudestrahlend. Und letztens treffe ich ihn, sagt er, boah, ey, diese Fahrten sind 4.500.
Ja, ich hab letzte Woche, also mein Traum ist es ja, aber fangen anders an. Letzte Woche bei der Rallye ist Ulf mitgefahren. Ist auch ein Bekannter von mir aus Bremen. Und der hat einen weißen Mehari. Ne? Und ich finde ja einen Mehari, fand ich schon immer geil, schon als Kind fand
ich cool. Bist du mal gefahren?
Ja, warte. Und dann habe ich zu ihm irgendwie gesagt, als wir morgens los sind, sage ich zu ihm, boah, mein Traum ist es nochmal in Galizien einen Mehari zu kaufen, entweder einen orangen oder einen grünen, am liebsten einen grünen und damit dann bei gutem Wetter 3 Tage lang von Spanien nach Deutschland zu fahren. Und dann sagte er abends nach der Rallye, die Rallye war ungefähr 240 Kilometer, sagte er, Frank, ich habe Hämatome am Hintern. Der Sitz, ey. Du hast dieses Sitzgestell, spürst du.
Weißt du, was schlimmst
du? Die Sitzposition.
Mihari? Ich bin 3 Tage Mihari gefahren.
Ernsthaft?
Ja, klar.
Ja?
Ich habe doch eine Youngtimer-Duell-Folge mit ja? Helge gedreht.
Ja?
Ich im Mihari und er im Buggy.
Ja.
Weißt du, das Allerschlimmste am Mihari ist,
na?
Der hat keinen richtigen Fußraum. Und zwar ist das ja eine Kunststoffwanne.
Ja, ja.
Und du hast deine Beine,
ja.
Wenn du da so drin sitzt, du sitzt wie so ein Frosch angewinkelt, weil die Pedalerie ganz weit im Innenraum ist, weil links und rechts eigentlich kein Fuß ist, kein Fußraum, du kannst das Bein nicht ausstrecken.
Ach, okay.
Das heißt, du sitzt den ganzen Tag mit angewinkelten Beinen in dem Ding drin. Oh, und dann hat es an dem letzten Tag. Hat es dann auf der Rückfahrt zu Helges Hof, wo wir noch drehen sollten, hat es nochmal richtig angefangen zu schiffen. Und es hat in die Karre reingeregnet, das kannst du dir nicht vorstellen.
Vor allem, du hast die Wahl. Wenn du noch eine halbe Stunde Fahrt hast, dann fährst du lieber offen eine halbe Stunde, anstatt eine halbe Stunde zu versuchen, dieses Verdeck darauf zu verbrauchen.
Das ist ja kein Verdeck, das ist ja Zeltbau.
Ja, genau. Und da brauchst du.
Musst du Karussell-Zeltbauer sein. Du musst einen Zeltbaubetrieb haben.
Wir haben Mitreisende gesucht.
Hm? Ernsthaft? Zum Zeltaufbau brauchst du Mitreisende.
Oh Mann, ey. Und da habe ich so gedacht, okay, die Geschichte wird eigentlich immer cooler, aber ich glaube,
das Auto passt
nicht umsetzbar. Ne?
Perfekt nach Südfrankreich.
Ja, an den Strand.
An den Strand, wo es nicht regnet. Ja. So, bitte. Ja. Aber ansonsten.
Keine Chance, ne?
Das Sitzen da drin und die Pedalerie, Horror. Absoluter Horror.
Okay, ja. Scheiße, irgendwie.
Weil du hast kurze Beine, könnte gehen.
Ja, vielleicht könnte das bei mir tatsächlich alles funktionieren. Aber ja, das sind ja wirklich so Kunstledersitze, logischerweise.
Mit so einer Karre, ey.
Ja, du weißt was.
Das ist wirklich mir. Also, nee, es macht auch keinen Spaß. Das Lustige ist, die sehen total toll aus. Und das ist total toll, dann eine Viertelstunde um die Alster zu fahren. Dann ist der Spaß vorbei.
Hast du vollkommen recht. Und eins muss man
auch sagen. Mit diesen schräg stehenden Füßen an jeder Ampel wieder rumzuschalten und die Füße zu bewegen.
Und eigentlich weiß ich gar nicht, was du dem Spanier erzählen sollst, wenn du sagst, du kaufst in Spanien auf einer Insel oder in der Gegend von Galizien an der Küste, kaufst du so einen Mehari und sagst, den will ich mit nach Deutschland nehmen. Und der sagt so, sag mal, irgendwie so Klimawandel ist für dich irgendwie was Positives oder was weiß ich. Ja, also die kommt ja nicht klar. So ein Auto ist ja nun wirklich. Pass auf, in Spanien sind die Dinger in den 70er Jahren, Anfang der 80er, hat man die ab und zu mal da gesehen. Also viele gab es da auch nicht. Ne? Ja. Dann standen sie, und das, ich finde den Mehari fand ich schon immer geil, dann standen sie tatsächlich so in den 90er Jahren standen sie rum irgendwo im Garten. Also wirklich irgendwo rum, weil keiner wollte damit mehr fahren, weil keiner hatte da Bock drauf, weil jeder dann irgendwie auch mal ein neues, modernes Auto hatte mit Klimaanlage und sagte, boah ey, fahr selbst 5 Kilometer lieber mit Klima als mit dem Ding. Das war irgendwie gar nicht mehr in. Jetzt seit ein paar Jahren, so seit 5, 6 Jahren, hat das natürlich wieder eine Szene auch in Spanien aufgebaut. Das heißt, die kosten da ja auch nicht weniger. Ne? Also wenn du Mehari kaufst, kostet so ein Auto ja in einem guten Zustand immer irgendwas zwischen 15 und 25. Und der für 15 ist nicht der im guten Zustand.
Ja.
Ne? Und deshalb, die haben da eigentlich auch eine Leidenschaft. Es macht gar keinen Sinn, da ein Auto zu kaufen.
Der Mehari war ja früher hier nicht so ohne weiteres zugelassen.
Nee, wir haben ja damals sehr umfangreichen Brief bekommen mit jemandem, der das damals angefragt hat.
Genau, richtig.
Das war doch mega cool.
Ja. Es gab übrigens auch Mehari 4x4 mit Allradantrieb.
Ja, ja, ja. Auch die cool. Sind, ja, so einen hatte ich dir mal vor Jahren geschickt, war in Spanien einer im Angebot. Die sind auch richtig teuer.
Ja. Nee, ja. Mehari ist auch nicht auf meiner Bucketlist.
Nee. Sag mal, hatten wir eigentlich über den MGB schon gesprochen, den roten, der jetzt hier ist?
Nee, der ist ja neu gekommen.
Ah ja, okay, genau. Weil den habe ich mir nämlich auch eben mal angeguckt.
Der kam eine halbe Stunde, nachdem der MG J2 kam. War hier MG-Treffen.
Ja, irgendwas ist hier. Ja, ich habe schon überlegt, ob jemand seine MG-Sammlung verkauft, weil da stehen ja drei Stück mittlerweile. Den MGA, MGB und dann noch dieser.
Der MGB ist in einem unglaublichen Karosseriezustand. Also ich habe mir den ja vor ein paar Wochen angeguckt. Die Dame, die Besitzerin, hat den seit.
Ach, das war die Geschichte.
2007. Ja. Bin ich mit dem Lackschichtenmessgerät rum. Denke mir, ja, so ein MGB, der wird hier und da gespachtelt und hier sein. Oder nix, gar nichts. Die Karosse ist in einem Zustand, es ist nur dünn, zweite Schicht Lack drauf, das war's. Der ist sehr schön gewartet, ist ein ganzer Leitsordner Unterlagen dabei. Sie war damit immer bei British Open und zwischendurch auch mal bei Hauben auf mit zwei, drei Sachen. Also auch in richtig guten Werkstätten, nicht irgendwie Hinterhoftanke, mach mal Öl raus oder so. Und das Auto ist in diesem fährt so, hat eine Top-Karosse, ist technisch top gewartet, ist ein US-Modell mit eingetragenen 49 Kilowatt, 67 PS.
Aha, okay.
Hatten die laut Papier, die US-Dinger mit Cut. Ist aber weitgehend von den Vorbesitzern schon umgebaut worden.
Ja, weil das fällt tatsächlich ja außen nicht auf. Also er hat keinerlei Stoßstangen oder
ähnliches. Nee, hat er eh nicht. Ist ja noch ein Chrom-Modell.
Haben die nicht noch diese hochkant?
Nee, ich glaube, die hatten, wenn, hatten Bumper. Die noch andere Bumper dran zusätzlich, genau, die aber die sind sicher entfernt worden. Ja. Hier. Ist eins der letzten Chrom-Modelle, also ist ein ich glaube, Mai 74 und das 75er-Modell ist ja Gummiboot.
Ist ja Gummi, ja.
Also ist ein 74er-Modell, hat eine Doppelvergaseranlage, hat einen zusätzlichen Ölkühler und so weiter. Also ist so angepasst, wie die hier auch. Also hat auch Leistung, der fährt auch gut, der hat sicher mehr wie 49 Kilowatt, aber das ist die Papierzahl halt. Ne? Und ist richtig dokumentiert und ist 1994 schon importiert, vor 30 Jahren schon importiert worden aus den USA.
Ah, stark, okay, schon so lange hier.
Und scheinbar, also das geben die Unterlagen erstmal so wieder, aber auch der Zustand ist der Kilometerstand original. Der ist irgendwas um 53.000 Kilometer gelaufen, hat irgendwie 34.000 Meilen oder so ein Tacho.
Okay.
Und der Innenraum ist ja komplett original. Die Sitzbezüge,
ja, da ich schon gesehen.
Kein Radio, gut, keine echt, Löcher, keine Boxen.
Ja, das sieht echt gut aus.
Schon fantastisch.
Das sieht echt gut aus.
Echt ein tolles Auto vom Zustand. Also hat mir damals ja so gut gefallen direkt. Dann habe ich ihr erklärt, wie das hier auch mit der Provision so abläuft. Dann wollte sie es überlegen. Und ich habe mich total gefreut, wie sie angerufen hat und gesagt, dass der Wagen hier hinkommen kann. Ich hatte länger keinen MGB. Schönes, nettes, kleines Cabriolet, kostet 21,9.
Ja,
ist damit ja, nicht billig und nicht teuer. Es ist irgendwo im oberen Mittelfeld so.
Ja.
Und Zustand ist sehr cool. Und ich mag, finde es schön, dass er in diesem Rot ist, ein bisschen leuchtendes Rot. Halt mal nicht dunkelgrün und nicht irgendwie eine dunkle Farbe.
Ja, ist halt Geschmackssache. Ist halt ein fröhliches Auto, ne? Ist halt irgendwie eine schöne Alternative.
Ja, der ist so zurückhaltend, hat auch einer geschrieben. Ist so, hat diese normalen Row-Style Alufelgen, keine breiten Reifen. Er ist so angenehm dabei, weißt du? So,
ja, ja. Ne?
Bisschen eng, wenn es geschlossen ist. Das Dach ist ein bisschen flach, ne, beim MGB. Und offen ist es,
ja. Muss man auch wissen, wie das alles funktioniert mit dem Dach, ne?
Das ist ja auch. Muss so man wissen, wie man es zusammenfaltet. Das ist nämlich ein bisschen blöd gemacht.
Ja.
Du musst nämlich hinten aufpassen. Du hast extra so Laschen, die das Dach festhalten innen drin. Die musst du erst öffnen, damit du hinten am Dach die Scheiben umklappen kannst.
Ja.
Und dann muss dieser hintere Teil vom Dach zuerst so ein bisschen, das machst du zwei, drei Mal.
Ja, okay. Man muss sich ja sowieso mit dem Auto beschäftigen, sonst macht das keinen Sinn. Ist nichts für hektische Leute, die mal eben kurz das Ding nach hinten schmeißen wollen. Das kommt nicht gut.
Das geht nur beim Alpha Spider, da geht
ja,
das.
Oder
da
beim Mazda MX-5, da geht's auch.
Alpha Spider kannst du einen Arm beklack, wupp, nach hinten. Ja, das geht hier nicht.
Ja, genau.
Das geht im Zweifel, bleibt das dann hochkant stehen einfach. Mensch, nächste Woche sind wir, ich habe mir das heute nochmal durchgelesen, wir sind bei den Einbecker-Oltermann-Tage stehen an.
Mhm.
Dieses Freitag, Samstag, Sonntag und
freuen wir uns schon sehr drauf.
Ja, genau. Der PS-Speicher hat uns beide eingeladen. Ihr wisst immer nicht, mit was wir fahren. Nächste Woche werdet ihr das auch erfahren, weil die stellen uns ein Fahrzeug zur Verfügung. Das wird ein Riesenspaß, glaube ich. Und da freue ich mich total drauf. Ich habe das Programm nochmal durchgelesen. Das ist echt nett. Also das ist eine schöne Sache. Also, am Freitag ist ja so ein Get-Together im PS-Speicher und blick, blub, blub. Samstag ist die Rallye und Sonntag ist nochmal so eine so eine durch die Stadt Tour mit in der Stadt parken und so weiter. Ne? Also
das wird bestimmt toll. Also wenn ihr da hinkommt, sprecht uns gerne an. Wir freuen uns
drauf. Mich nicht, nur den Frank. Ich bin im Urlaub.
Wir werden uns wahrscheinlich drum reißen. Wer fährt, weiß ich nicht.
Nö. Ich liebe es, Beifahrer zu sein bei Rallyes.
Ja, dann ist gut. Dann ist doch alles cool. Ich freue mich
schon total. Ich mache einmal einen Burnout und dann kannst du fahren. Oh, habe ich zu viel verraten? Nein.
Ja, genau. Das waren übrigens dann die letzten PS-Tage.
Scheißegal.
PS-Tage ist auch
geil. Hat aber Spaß gemacht.
PS-Tage.
Hat aber Spaß gemacht. Genau. Hört ihr jetzt zu vom PS-Speicher? Komm, wir meinen das nicht so. Ja, das ist übrigens, mir hat noch eine total geil. Ja. Mich ruft ein älterer Herr an, hat jetzt auch seine Visitenkarte geschickt, ein Diplom-Ingenieur. Und hat ein bisschen gesagt, ja, er würde mir gerne einen Katalog zuschicken. Hätte ihr so einen Katalog?
Ah ja, hatte ich gesehen.
Mit Volvo-Teilen
ja,
und so.
Ja.
Und dann sage ich, ja, auch schicken Sie mir das doch gerne mal. Und total nett. Und dann reden. Und dann sagt er, so, jetzt muss ich aufhören zu telefonieren, sonst komme ich ins Plaudern über Fahrzeuge. Auch nett, ne? Und dann tatsächlich, ich kriege Post, schön mit so einem dicken Petten Papierumschlag mit Papprücken.
Ja.
Und hat er mir einen Katalog geschickt von Comfort Racing.
Das ist, nie gehört.
Ich auch nicht. Das ist ein schwedischer Zubehörkatalog, der hat 288 Seiten.
Ja, ich habe das gesehen.
Dieser auf hier Post. Ist von 1979.
Geil.
Da ergibt halt alles. Du kannst, da kriegst du von Nockenwellen über, du kannst dein Auto tunen, was du willst.
Und es auch gibt Spikes bestimmt.
Nee, es gibt so geile Felgen, Lenkräder, Sitze. Und dann, ich habe so zwei, drei Seiten gepostet hier. So Seitenstreifen und hier Heckjalousien. Es gibt zum Beispiel
ganz, Lufas,
ja, da ist ein ganz geiles Bild. Heckjalousie für ein Cabrio und dann ist ein Bild, die ist dann hochklappbar und die Frau will es da runter waschen.
Jetzt so eine schwarze, die du hochklappst.
Ja. Und jetzt, pass auf, daneben ist eine Liste, für welche Fahrzeuge es die gibt. Und weißt du, was dabei ist? Na? Der erste Range Rover. Jetzt habe ich mich gefragt, wie sieht das denn aus?
Wie sieht das denn aus?
Das habe ich ja noch nie gesehen. Range Rover mit so einer Jalousie mit einer Katzentreppe hinten dran. Wie geil ist das denn? Genauso, es gibt, das habe ich auch gepostet, gibt es einen Hersteller, der hatte so einen Kunststoffgrill, so eine Kunststoffnase für einen Volvo 140. Damit sieht er plötzlich aus wie so ein türkischer Anadol oder wie so ein Film. Oder so ein Railjant oder so, weißt du, ganz merkwürdig. Ja. Wer baut sich denn so eine aus ABS-Kunststoff so eine Nase ans Auto?
Ja,
aber komisch. Geil.
Komisch. Ja, als ich damals meinen Mustang
gekauft habe, Prospekt.
Hatte ich auch überlegt, ob ich mir hinten so eine Katzentreppe raufbaue.
Ja.
Aber ich fand das dann irgendwie, also ich finde, das passt zu dem Auto extrem gut.
Hast halt keine Katze, ne?
Too much. Ja, hast halt keine Katze. Die Katze kann man sich ja besorgen.
Brauchst du keine Katzentreppe.
So, wer zieht heute als erstes?
Ich.
Gut. Dann Attacke. Wir nehmen wieder das vom letzten Mal. Das ist geil.
War das? Wie hieß das denn nochmal?
Autos.
Ich gebe dir einen Tipp.
Wir machen jetzt immer mit dem Satz. Ja.
Boah, du möchtest nicht mit diesem roten Auto rückwärts gegen die Wand fahren. Ja, das ist mein Tipp.
Was für ein geiler Tipp.
Ja, wirst du schon sehen, dass der, das hatte Gründe.
Das hatte Gründe, okay. Ah, warte, jetzt ganz kurz. Also, das kann ja nicht sein. Das kann ja, ist ja ein Auto aus den 90ern, ne?
Ja.
Gut. Ist es ein deutsches Auto?
Ja.
Ist es ein Volkswagen?
Nein.
Ist das ein Opel?
Nein.
Ein Mercedes?
Nein.
Ein BMW?
Ja.
Ah, ist das ein Kompakt? Ein BMW?
Ja!
16i Kompakt?
Ja. Ja. Der aussieht, es wäre rückwärts gegen die Wand gefahren.
Ja, du meinst, der sieht schon so aus, brauchst du nicht mehr machen, ne?
Ja, nee, ist ein 318 Ti Kompakt, was ein cooler Motor ist in dem Fall.
Ja, waren das die 140 und 143 PS?
140 PS, ja, treffen 140. auf 1200 Kilo. Das ist ja der 318, also ein E30 Kompakt.
Ja, hast du ja auch verkauft.
Habe ich ja auch verkauft. Das Interessante am E30 Kompakt ist, dass er viele Teile aus seinem
E30 hat.
Ja. Aus dem E30 hat. Ja, also ist ja kein E30, ist ja ein E46 Kompakt.
Nein, es ist E36
Kompakt.
Aber er hat Teile aus dem E30.
So Lichtschalter und so. Armaturenbrett zum Teil und so. Genau. Wo sagt, okay, also ein Sparmodell auf Deutsch gesagt. Und interessantes Auto. Ich finde den Kompakt ziemlich cool, weil es ist ein 4,20 Meter langer Golfgegner, in Anführungsstrichen. Der war ja auch günstiger wie normaler.
Ja, ja.
Mit Heckantrieb.
Genau. Und noch dazu kommt, der hat ja den Fahrspaß eines BMW und er ist tatsächlich, wenn man darauf achtet und ein Auto bekommt, was gut gewartet ist und keinen Rost hat, so ein unproblematisches Auto. Ja. Komplett unproblematisches. Ja. Es gibt alle Teile und easy. Es
ist einfach sehr easy. Ich habe ja hier zwei, drei 16 i's gehabt.
Ja.
Und die haben ist ja kleinster Motor.
Ja, ja.
Und da denkt schon jeder, wie langweilig. Ey, Pustekuchen. Das Ding wiegt nur 1200 Kilo. Und wenn du den fährst, denkst du dir, Alter, der ist aber flott mit seinen 100 PS.
Ja.
Und genau das ist der Punkt. Der ist selbst als Einsteiger schon flott. Der 318 Ti, beziehungsweise das, was die alle wollen, ja natürlich ein 323 Ti haben.
Ist ja klar.
Topmodell, 6-Zylinder, blub, blub, blub.
Ist klar.
Aber selbst der 316 fährt gut.
Ja, ja.
Und ich hatte die ja beide mit einer interessanten Ausstattung, so einer Art
Einer war silberrot.
Silberrot, der andere war
blau-blau, ne?
Blau-blau.
Genau.
Wo du dann diese Akzentfarben nochmal im Armaturenbrettträger unten in der Ablage ist ein Polster drin, passend in der Farbe zu den Sitzen.
Ja, ja.
Also so Kleinigkeiten.
Ja,
und so diese Details, wo du dann sagst, ist aber geil, ne?
Ja, ja. Ja, ja. Ja. War nicht besonders erfolgreich. Nee, das kann man gar nicht sagen. Der war erfolgreich,
aber
er war immer so ein bisschen verpönt. Das ist ja immer so, wenn es so ein etwas günstigeres Modell gibt als vorher. Aber ich fand den kompakt, das war ja nicht doof gemacht.
Ja, aber weißt du,
weil der war ja neben einem Golf.
Aber der Gegenschlag von Mercedes, ich finde, der ist daneben gegangen.
Du meinst das Sportcoupé?
Ja.
Ja, Sport ist voll sportlich, voll Sportcoupé.
Wurde in Brasilien gebaut, ne?
Nein. Nachher wurde der in Brasilien gebaut. Die ersten nicht. Viele Jahre nicht. Erst als er dann nachher, und das war ja auch so eine Kack-Nomenklatur, der hieß ja dann plötzlich zwischendurch CLC.
Genau.
Und da war er aus Brasilien.
Ja.
Und jetzt kommt's. Ich kann ja aus der Zeit erzählen. Pass auf, ich erzähle kurz aus der Zeit. Den damaligen, das Sportcoupé, das Krasse daran war, eins ist, also die haben sich zwei Dinge auf die Fahne geschrieben damals mit dem Auto. Sie wollen junge Leute und sie wollen Fremdmarken erobern. Das zweite hat geklappt, das erste natürlich nicht. Es waren ältere Menschen, die dieses Auto gekauft haben. Und ich will kurz, ich habe zwei in Erinnerung, das will ich kurz erzählen, wo ich Autos in Zahlung genommen habe. Und einmal, also beim ersten, den ich verkauft habe, weiß ich noch, damals in Wandsbek war ich noch Nachwuchsverkäufer, das war eins der allerersten Coupés, die wir verkauft haben, kam ein, ich würde mal sagen, Mitte 60-jähriger Mann mit einem Opel Calibra Automatik in Rot, den habe ich in Zahlung genommen, mit unter 100 gelaufen.
Ja.
Und das zweite, und das war irgendwie noch skurriler, da kam ein, auch in dem Alter, Mann. Der Witz war, es gab einen Lagerwagen, den hatte ich auf dem Schirm. Das war ein fertig gebautes Auto und den hatte ich auf dem Schirm, weil ich gedacht habe, wer hat denn das Auto gebaut? Weil der hatte Fahrwerk mit höherer Bodenfreiheit. Und dann denkst du, ey, ein Sportcoupé, ja, in so einer Basisausstattung und dann noch höhere Bodenfreiheit. Und dann kam ein Kunde, der mir dann, du machst ja Bedarfs- und Bedürfnisanalyse, sprichst mit den Menschen und so, und dann sagt er, ja, ich habe ein Haus da und da und das ist immer so ein Waldweg und so. Ich sag, ich habe genau das richtige Auto für Sie. Und nur der hat das. Und der hat den auch gekauft.
Ja.
Das war total cool, weil dieses Auto ist eigentlich total unverkäuflich gewesen. Und dann kommt einer rein, der dir eine Geschichte erzählt, bei der du sagst, passt zu 100% auf dieses Auto. Und der hat mir in Zahlung gegeben damals ein Passat, ich möchte behaupten, ein 81er Passat, grün Fließheck, 5-Türer, 5E.
5S.
Ein
E-Motor
also,
gab es.
Also auf jeden Fall so ein 5. So ein,
15
so ein, Audi. So ein, ja, und genau.
1,2 Liter Hubraum, 115 PS.
Ja, echt nicht Audi, ne? Ich habe gerade gesagt, ne? Passat.
Ja, ist Audi-Motor.
Ja, ja, genau.
Genau.
Und das war damals auch so total, weil das Auto war ja damals schon richtig alt. Also der Anfang 80er Jahre Auto, kann ich mich noch genau dran erinnern. Naja, also, Sportcoupé.
Oh, eine hässliche Karre.
Ja. War schon speziell.
Ja, ist richtig.
Ah. Also, ein Tipp. Ich gebe dir einen Tipp. Eines der ersten YouTube-Videos, die ich gesehen habe, war, und ich meine, jetzt bitte muss ich lügen, ich glaube, es war ein Top-Gear-Video, in dem dieses Auto stark beschleunigt und beim Bremsen der Motor hochgeht.
Das weiß ich nicht, was du auf YouTube guckst.
Ja, es ist eins der ersten YouTube-Videos gewesen damals. Ich war ja ganz früh da unterwegs. Gibt es eine
Top Gear-Folge? Das ist doch kein Tipp zum Auto.
Naja, wenn man es kennt vielleicht. Also das Video ist relativ bekannt tatsächlich. Beschleunigt volle Kanne, hat einen mega Sound, hat auch mega Power. Und dann macht der Motor, siehst du so, wie es Puff macht und so links und rechts unter der Motorhaube so rausqualmt. Okay, das hilft dir nicht, ne?
Nun, deutsches Auto?
Nein.
Italienisch?
Ja.
Sportwagen?
Ja.
Ein Ferrari?
Ja.
Gut, gibt es jetzt
ein
208 Turbo?
Nee, ist ja neuer. Also ist ein End-90er Jahre ein
456er?
Ferrari. Ja. 456 GT.
456 GT, der größte Feind des 456 GT ist heute der Softlack.
Ist das auch bei dem so?
Ach, ganz schlimm. Ist das auch bei dem so? Die ganze Mittelkonsole klebt dir an der Hand.
Ehrlich?
Ja, und entweder steht in den Anzeigen Mittelkonsole schon gemacht oder nicht.
Ja. Ich mag das Auto optisch total gerne.
Weißt du, wer damals so einen hatte? Dachhimmel ist kacke und Softlack ist kacke.
Weißt du, wer damals so einen hatte, wo ich ihn das erste Mal in live gesehen habe? Damals, als die Kartbahn von Ralf Schumacher eröffnet wurde in Bispingen. Der Ralf Schumacher, der hatte so ein 456 GT. Mega geiles Auto. Ich finde ja, die Form toll, schön.
Vier Sitzer, der über 300 läuft. 12-Zylinder.
Genau.
Das ja hier ist erste Serie, ne? kein M. Modificato gab es ja auch noch. Gibt es handgeschaltet als Automatik. Ganz tolles Auto.
Genau.
456 GT. Ist ja der Nachfolger vom Ferrari 412 sozusagen. Mit aber einer Pause. Also es gab einen 412er und ein paar Jahre liegen dann dazwischen.
Pass auf. Ja?
Ich muss dir ehrlich sagen, hat mir auch immer gefallen. Und genau hier auf dem Bild ist er in, wie heißt das, Blue Pozzi und innen drin beiges Leder. Beige, ja. So wie sich das gehört für so einen Ferrari.
Pass auf, ich habe das Video gefunden. Wir machen es mal an.
Ja.
Pass auf. Hast du das gesehen? Ne?
Ja, aber wie der mit dem Ding gefahren ist.
Ja. Also, ihr findet das Video bei YouTube, indem ihr eingibt Ferrari 456 und dann Blown off und dann seht ihr das. Also das, ich kann mich an dieses Video echt noch total erinnern, weil das war eins, ich will es nochmal sagen, es gab ja früher, als das losging mit YouTube, gab es nicht so viele Videos wie heute, wo du dich verlierst, sondern da gab es nur ganz wenige und das war eins davon und kann ich mich noch daran erinnern, wie du dann denkst, so, okay, das hat er natürlich auch irgendwie provoziert, aber gut.
Ja, schönes Auto.
Ja, absolut. Genau. Absolut. Ja, das waren ja mal Highlights hier. Also zwei sehr unterschiedliche Autos. Ja.
Das ist richtig.
Das nehmen wir nächstes Mal wieder. Das spielen wir mal durch hier.
Beides Viertürer mit Zweitürer mit Schrägheck und Heckantrieb.
Ja, also eigentlich konzeptionell sehr ähnlich. Sehr ähnlich. Ja. Nur preislich leicht unterschiedlich.
Ja, das ist richtig.
Konntest du, glaube ich, eine Null hinten dran hängen.
Ja.
So ein 12-Zylinder 456 war damals, glaube ich, richtig teuer.
Also. Ja, klar.
Ja. High-End. Ja, so, also wir...
High-End, hohes Ende ist hier jetzt auch.
Genau, und den nächsten Podcast nehmen wir dann in Einbeck auf, würde ich sagen. Ne?
Ist das so?
Ja.
Das wird spannend.
Ja, das wird spannend. Nimmst du das Equipment dann mit?
Muss ich ja wohl.
Ja, ist doch gut. Alles klar. Ja, wir gucken mal, wie wir es machen, wo ich dich abhole, wie wir es tun, ne? Am Freitag. Wann wir wie wo sein müssen und so. Sollten wir uns vielleicht vorher nochmal angucken. Ne?
Vielleicht sollten wir uns nochmal überlegen, wie wir das machen.
Ja, genau.
So, ne?
Für Freitagabend brauchst du eine Krawatte, hast du gesehen, ne? So, oder Smoking.
Ach, da bin ich gar nicht dabei, hab ich gar nicht erzählt. Da habe ich noch einen Termine.
Genau, wo wir gerade bei Blown Ferrari 456 sind. Dann nehmen wir auch noch ein Smoking. So. Jetzt machen wir Feierabend und wünschen euch eine schöne Woche und sagen bis nächste Woche.
Tschüssikowski.
Tschüss.
Liebe Hörer, um unsere gratis Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.